Pam 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 pam. Eve ist wieder da in der Welt von Westeros, ja, Westeros, ja, Westeros, ja. Eve hat letztens ausgesetzt. Das war traurig, das war traurig, das war traurig. Oh Mann.
Das war wirklich traurig.
Ich bin wieder in Westeros und ich liebe es. Ich habe ja ein bisschen Night of the Seven Kingdoms ausgesetzt, hab aber viele Nachrichten gekriegt. Eve, du musst es zumindest irgendwann nachholen. Vielleicht werde ich das irgendwann mal nachholen. Aber nach einer gefühlt ewig, ewig langen Pause gibt es wieder meine 2 Cents zur Welt von Westeros. Ich weiß, andere YouTuber machen definitiv besseren Content dazu. An dieser Stelle Props gehen raus an das gesamte Cinema Strikes Back Team, aber auch an meinen Podcast-Partner Marco, der mit niemandem würde ich lieber in diese Welt eintauchen. Denn 2 Jahre Pause House of the Dragon, da kann man echt eine Menge vergessen, muss ich einfach sagen. 2 Jahre House of the Dragon Pause, ich denke, das wird sogar noch mal Thema, diese Pause und was das so für die Viewership bedeutet, was das für das Interesse bedeutet in einem Zeitalter von, wir haben nicht die Aufmerksamkeitsspanne mehr und es gibt halt so krass viele Serienangebote und Filmangebote. Wie sehr ist man da eigentlich noch drin? Wie sehr ist man noch in der Welt drin nach 2 Jahren? Ich glaube, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Jetzt können wir das noch gar nicht bestimmen, aber herzlich willkommen zurück zu House of the Dragon Time hier bei Nerd und Kultur und damit Valar Morghulis, mein Freund.
Valar Harris. Herzlich willkommen zu unserer ersten von 8 Folgenanalysen. Wir werden es handhaben, wie wir es die letzten Jahre auch gehandhabt haben. Premiere und Finale, das sind wir zwei. Und weil du ja selber immer noch so ein bisschen, immer du bist ja der Reinkommer immer in dieser Welt, wie du gerade geschildert hast. Deswegen arbeite ich dann für die Folgen dazwischen dann als Bonus-Episoden mit Gästen, damit wir zwei immer sonntags reden können. Und auch die Nicht-House of the Dragon-Fans unter euch, die es ja leider immer noch gibt, die kriegen dann anderen Content von uns in den nächsten Wochen, von uns gemeinsam.
Aber vielleicht ich fülle mich trotzdem rein in die eine oder andere Highlight-Folge. Vielleicht sneake ich mich da trotzdem rein.
Ist das so?
Ja, ist es so.
Ja, ich habe leider schon alle Gäste, also wenn dann notfallmäßig, weil ich habe schon alles verplant.
Nee, ich meine, dass wir dann einen Talk zu dritt machen, wenn es eine richtig krasse Highlight-Folge
ist. Oh ja, das geht, Entschuldigung. Ja, natürlich. Blöd von mir.
Ich meinte nicht anstatt eines Gastes.
Ich war gerade so ausschließend in unserem gemeinsamen Podcast, das ist mir gerade ein bisschen peinlich.
Nein, ich meinte, wenn es eine richtig krasse Highlight-Folge ist und die Zeit da ist, ich finde es cool, dass ich halt trotzdem auch da bin für die anderen Themen hier, weil damit es nicht ein reiner House of the Dragon Podcast wird. Das ist halt immer die Gefahr, wenn so eine Serie gerade läuft, die wir feiern, die wir lieben. Aber wenn es eine krasse Highlight-Folge gibt, glaube ich, werde ich trotzdem mit reinspringen, wenn es die Zeit denn zulässt. Aber wir sind zurück. Wir sind zurück nach, 2 Jahren Pause. 2 Jahre gab es jetzt Pause bei House of the Dragon. Das weiß ich. Es sind fast genau 2 Jahre, denn die 2. Season hatte ich noch angefangen zu besprechen beim Moviepilot und das Finale, da war ich schon weg. Also das war schon nach meinem letzten Arbeitstag. Das heißt, Bea hat dann das Finale übernommen zusammen mit Hardy. Aber ich glaube noch die vorletzte oder vorvorletzte Episode habe ich sogar alleine und oder eine noch mit Bea zusammen besprochen. Ist schon ein bisschen her. Was krass ist, denn diese letzten 2 Jahre waren ja sowieso für mich irgendwie crazy, wie sich das jetzt so alles entwickelt hat. Das war so Dauerstress, Dauerpanik, Dauer hinter den Kulissen. Marco, was mache ich hier überhaupt? Und du und ich, wir hatten damals einen ganz wundervollen Abend in der Zitadelle Spandau, wo wir die Premiere hatten zu House of the Dragon Season 2. Wo auch ein paar richtig geile Instagram-Bilder von uns entstanden sind. Ein paar meiner Lieblings-Instagram-Bilder sind entstanden. Und zwar, wir haben erst Staffel 2 in den Borsigwerken geguckt, in Tegel. Sind dann vom Tegeler Hafen, wer sich in Berlin auskennt, der Tegeler Hafen ist ja richtig schön. Und alle Wappen, die es dort gab, da gibt es ja immer diverse Flaggen, wurden ersetzt durch Targaryen-Wappen. Und dann hat uns ein Boot abgeholt. Marc und ich haben schöne Titanic-Bilder gemacht. Und das Boot hat uns dann zu so einem Mittelalter wirklich Westeros-Markt gebracht in der Zitadelle Spandau, wo das dann zelebriert wurde. Und ich weiß noch, dass ich an dem Abend gesagt habe, So, jetzt wird's publik, dass ich bald weg bin. Ich weiß noch gar nicht, ich habe noch nichts, ich habe Angst. Ah! Und du hast mir echt Mut gemacht an dem Abend und gleichzeitig hatte ich da so ein auch so ein Staffelübergabemoment mit Bea, wo wir ganz viel gequatscht haben und auch zusammen getanzt haben. Das heißt, es war ein krasser Abend. Und jetzt dieser Zirkelschluss, du warst in Berlin für Staffel 3 und erneut haben wir die Premiere zusammen verbracht.
Ja, so holen uns die alten Zeiten ein. Das war auch gefühlt sehr anders. Es hat auch damit zu tun, vor allem, dass, wenn ihr Sky-Abonnent seid, merkt es vielleicht gar nicht so sehr. Aber dadurch, dass seit diesem Jahr ja HBO Max vertraglich in Deutschland möglich ist, wandert jetzt alles nach und nach von Sky rüber zu HBO Max. Aber Sachen, die noch laufen, wie zum Beispiel House of the Dragon, die laufen in der Regel auch noch aus bei Sky. Das heißt, wenn ihr Sky-Abonnent seid, seht ihr House of the Dragon ganz normal, wie jedes Mal. Aber in Wirklichkeit ist die Serie schon längst auf HBO Max rübergewandert. Das heißt, das Event war auch nicht mehr von Sky organisiert, sondern von HBO Max und ihrem PR-Team. Wobei man dazu sagen muss, ich weiß, dass hinter den Kulissen sehr viele Leute von Sky einfach zu HBO gewechselt sind. Die haben einfach die E-Mail-Adressen geändert und die Firma. Aber nach außen hin ändert sich da gar nicht so viel. Ich finde aber, was du alles gesagt hast mit diesen 2 Jahren, das merkt man auch so ein bisschen in der Art, wie das Event einfach strukturiert war. Das Event war anders ausgelegt. Es war auch mehr für Short-Content-Creator ausgelegt, weil in diesen 2 Jahren ist auch im Internet viel passiert. Oder generell beim Marketing, dass man sagt, man lädt eher TikTok-Influencer ein, was Film und so weiter angeht. Ich meine, wir waren zwar auch da, ich will mich gar nicht beschweren oder so, aber die hatten andere Zugänge zu anderen Panels, zu anderen Foto-Opportunities und so weiter. Und deswegen hat sich das auch merkwürdig anders angefühlt. Ein bisschen kleiner, ein bisschen anders, ein bisschen raviger, als es unter freiem Himmel war. Zitadelle Spandau ist halt viel geiler, aber es ist auch wahrscheinlich 3-5 Mal so teuer, keine Ahnung.
Allein auch, ja. Also nicht nur die Location, Zitadelle Spandau ist eine Sache. Aber was sie aus dieser Zitadelle rausgeholt haben an dem Abend, ich will nicht wissen, wie lange der Dekorationsprozess und so weiter war. Das Krasse war, hat die Zitadelle Spandau kaum wiedererkannt. Das ist halt das Verrückte. Das war, ich muss sagen, das vor 2 Jahren war eines der geilsten Events, auf dem ich je in meinem Leben war, in dieser Bubble, dieser Filmbubble.
Kann ich unterschreiben, ja.
Und das zweitbeste Event, auf dem ich je war, in dieser Bubble, war Anfang dieses Jahres, im Januar, bei Netflix, Stranger Things finale Season. Was die dort aufgefahren haben, war absolut geisteskrank. Das war so geil. Also
Ich will euch ein Beispiel geben für euch da draußen, was sie in der Zitadelle gemacht haben. Sie haben zum Beispiel in einem Raum den komplett mit Kerzen geschmückt, also die auch gebrannt haben, meine ich. Und da war Balerion the Dread aufgebaut, also der Schädel, vor dem Viserys ja eigentlich steht, also Rhaenyra von diesem Song of Ice and Fire erzählt.
Ja.
Also dieser riesige Schädel. Wahrscheinlich nicht ganz so groß wie in der Serie, aber sehr, 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 sehr groß.
Gigantisch. Also es hat mich wirklich erinnert, ich liebe ja Props. Ich gehe auch gerne in Prop-Musik sehen und so weiter. Also generell, das hört man wahrscheinlich extrem raus, auch in meinem Content, den ich so rund um Halloween mache, dass ich ja eine extreme Affinität und Liebe habe für praktische Effekte. Und damit kriegst du mich auch recht schnell und ich bin auch Filmen gegenüber sehr positiv geneigt und Serien, wenn ich sehe, boah, das ist ein Handwerk, das liebe ich. Und dieser gigantische Drachenkopf, der muss sich nicht verstecken vor den Props, die es hier auf der Jurassic Park Ausstellung gab, von den gigantischen T-Rex-Köpfen, so diese ganze Stan Winston-Arbeit und so weiter. Auch geil, geil.
Lass uns einen Zirkelschluss, sage ich schon. Lass uns weiterziehen und das als Brücke nehmen. Das Coole an dem Event war auch, so ein bisschen zu merken, wie die Leute nochmal auf House of the Dragon reagieren, auch nach diesen 2 Jahren. Weil Full Disclosure, die Presse, also ich hatte einen Pressezugang zu den ersten 4 Folgen, wovon die 4. noch nicht ganz fertig war. Also wenn ihr Reviews zur Staffel bei IGN oder so lest, die schon letzte Woche rausgekommen sind, dann sind das Reviews basierend auf den ersten 4 Folgen. Die sind aber auch nicht mehr abrufbar. Das heißt, alles Neuere, was ihr seht, ist immer zur jeweils aktuellen Folge. Ich hatte schon Zugang zu den ersten 4, hab die auch gesehen und ist jetzt schwer, mit dem Finger drauf zu zeigen, aber ich war ein bisschen unterwältigt von der ersten Folge. Und das kann man sich kaum vorstellen, weil als ich dann im Kino saß, was natürlich viel bessere Bedingungen sind, als ich das am Arbeitslaptop ansehen zu müssen und gleichzeitig die ganze Zeit Notizen zu machen, weil man nicht weiß, wie lange man noch Zugang zu dieser Folge hat. Das dann im Kino zu sehen, mit so vielen Leuten, die halt so drin waren, nicht nur, weil das Event cool organisiert war, sondern du hast wirklich gemerkt, der Saal ist gefüllt mit House of the Dragon-Leuten. Also mit Fans einfach. Ich meine mich sogar dunkel zu erinnern, dass zur Premiere der zweiten Staffel, da waren recht viele Leute, die noch nie House of the Dragon oder Game of Thrones gesehen haben. Wo ich mich wirklich gefragt habe, warum seid ihr hier überhaupt freiwillig? Ihr werdet nichts verstehen und so war es auch. Und das war hier ganz anders. Es wurde gejubelt, es gab Szenenapplaus, es wurde über jeden Gag gelacht, wo ich mich noch gefragt habe, ob der wohl funktioniert fürs Publikum? Ich weiß es nicht. Ist Ulf jetzt wirklich so witzig, wie sie glauben? Oder turns out, ja. Also im Kino war die Stimmung noch mal anders. Die Schockmomente waren noch mal stärker, fand ich. Und ich war vom Kino-Event alleine ein bisschen begeistert oder begeisterter und hätte diese Folge im Nachhinein gerne nicht als Screener für die Presse gesehen, mit meiner E-Mail-Adresse irgendwie quer drüber über dem Bild, sondern wirklich zu Hause am Fernseher mit der 5.1-Anlage. Und dem werde ich ein bisschen nachweinen. Aber ich hatte sie ja im Kino, ich will mich nicht beschweren.
Ich muss aber auch sagen, und jetzt gehen wir jetzt auch gleich rein in die Episode, ein krasseres Kontrastprogramm generell zu damals vor 2 Jahren könnte auch die Episode gar nicht sein, weil es gibt zwei unterschiedliche Fans innerhalb der Welt von Game of Thrones und es gibt zwei unterschiedliche Vorstellungen, die Leute haben, was eine geile Game of Thrones Episode ausmachen soll. Und viele sagen ja, House of the Dragon, wenn es gut ist, ist es so wirklich Game of Thrones Peak Storytelling is back. Also das, was ich so an Game of Thrones geleakt habe. Und Season 2 hat richtig dieses, war die Premiere, ja eine ruhige Premiere, die aber so spannend war durch Intrigen, durch die Politik, durch die Konsequenzen von Missverständnissen und was daraus Fürchterliches entsteht und diese Gewaltspirale sich hochschaukelt. Das war diese Blood and Cheese Nummer, die ja so schlimm war. Es war ja so schlimm und du hast einfach am Ende, als der letzte Frame dieser Episode zu sehen war und das Bild schwarz wurde, du hast das ganze Publikum atmen und hör so, weißt du, kein Applaus erstmal, sondern die mussten erstmal damit klarkommen, dass gerade ein kleines Kind einfach so abgeschlachtet wurde. Und es sind halt diese Schocker-Momente halt auch in Game of Thrones, die nicht nur für Schock-Value da sind, sondern die immer sehr gut eingewoben sind in die Stories und man sollte aufpassen, was man sagt. A son for a son kann halt auch was anderes bedeuten und finde ich sehr geil. Und diese Episode ist so dieses Spektakelmäßige aus Game of Thrones. Wenn du dir überlegst, okay, Battle of the Bastard, wenn du dir überlegst, Hardhome, wenn du dir überlegst, diese krassen Episoden, die TV-Geschichte geschrieben haben, in inszenatorischer Sicht und Budget-Sicht, wie Schlachten, mittelalterliche Fantasy-Schlachten aussehen dürfen und können überhaupt, jetzt auf dem Smallscreen. Sowas gab es ja vor Game of Thrones nicht in dieser Dimension. Und in der ersten Season, in der zweiten Season war auch noch gar nicht das Budget dafür da. Das ist ja erst so langsam gekommen. So ab Season 5, glaube ich, das erste Mal.
Nee, Blackwater, zweite Staffel.
Blackwater schon, ja, aber Blackwater war noch mal was anderes als sowas wie Hardhome und
ja,
so
klar.
Weiter.
Ja, klar.
Und Hardhome war schon, wurde ja noch unfassbar getoppt durch Battle of the Bastards und so weiter. Und hier haben wir die Schlacht der Gullet.
Battle of the Gullet müsste es, glaube ich, heißen.
Yes,
oder in the Gullet.
Ich habe richtig gesagt.
Es könnte auch in the Gullet sein, da bin ich mir im Englisch nicht so sicher. In Deutsch heißt es die Schlacht in der Gurgel.
Ja.
Also Gurgel heißt es dann. Man muss dazu sagen, erklärend, diese Folge ist auch eine besondere Auftaktfolge, weil ihr werdet euch erinnern, Moment mal, Game of Thrones startet doch nie mit einer Schlacht. Also in 8 Seasons nicht, in Night of the Seven Kingdoms sowieso nicht, House of the Dragon in 2 Seasons auch nicht. Wieso die dritte? Wenn ihr euch dunkel zurückerinnert, 2 Jahre zurück, da haben sie sogar ganz offen kommuniziert, wir haben eigentlich eine Schlacht fürs Ende gehabt, aber wir hatten weder Zeit noch Budget. Und diese letzten 2 Folgen, also die zweite Staffel ging ja nur noch 8 Episoden statt 10 Episoden, ne? Diese letzten 2 Folgen sind eigentlich die ersten 2 Folgen dieser Staffel. Sie haben es nach hinten geschoben, sie mussten es natürlich auch ein bisschen umschreiben, sie mussten die zweite Staffel insgesamt ein bisschen anders gestalten. Also es ist keine spontane Entscheidung gewesen, das haben sie im Drehbuchprozess gemerkt, dass es nicht geht. Aber ich finde, man merkt das der zweiten Staffel an, weil die zweite Staffel dreht sich halt einmal im Kreis. Die gefühlt, natürlich ist es nicht ganz so, aber gefühlt endet sie so, wie wir den Ausgangspunkt in der zweiten Staffel oder das Ende der ersten Staffel ja schon hatten. Jetzt geht's endlich los. Die Blacks und die Greens, die Fronten sind klar. Jetzt marschieren die Armeen aufeinander. Stattdessen dümpelt Daemon durch Harrenhal und hat Visionen. Und natürlich passieren noch viele, viele, viele andere Dinge, über die es sich lohnte zu reden. Aber ganz am Ende bist du da, wo du dachtest, dass du am Ende der ersten Staffel bist. Amen. Und das ist super retardierend. Und ich glaube auch einer der Gründe, es geht nicht nur um die 2 Jahre Abstand. Es ist einer der Gründe, warum ich mich bei der dritten Staffel als jemand, der über jede Folge geredet hat mit dir oder mit anderen, der über jede Folge ein Video gemacht hat, ich hatte trotzdem immer wieder das Gefühl bei dieser ersten Folge, ach stimmt, da war ja noch was. Und da war ja noch der und da war noch das. Mhm. Und der zweiten, dritten Folge, ich ist auch die ganze Zeit, stimmt, der war ja da und da. Weil die zweite Staffel ist nicht so erinnerungswürdig wie die erste. Und also das, was diesen Zeitfaktor rausnimmt. Bei der ersten kann ich dir teilweise auf die Folge genau sagen, was wann passiert ist. Bei der zweiten verschwimmt das zu einem Brei, was nicht für gutes Storytelling spricht. Umso besser die Story erzählt ist und umso besser die Story ist, umso besser und leichter erinnert man sich an diese Geschichte.
Absolut.
Vergleicht nur schlechte und gute Filme.
Ja, man muss auch dazu sagen, die erste Season hatte, das ist halt das Geile, Game of Thrones Season 8 ist ja so ein Meisterbeispiel dafür, man kann sich zwar an viele erinnern, aber man kann sich halt auch an Sachen erinnern, an die man sich nicht gerne erinnern möchte, allein auch aus dramaturgischen Fails, wenn man das entgegensetzt so an Peak Game of Thrones, weißt du, einfach der Direktvergleich macht ja dieses Staffel auch so viel schlimmer. Aber ich habe mir nämlich jetzt auch, als ich ein paar Sachen wieder geschnitten habe jetzt für ein Video, hatte ich wieder Szenen aus Game of Thrones Staffel 4 und 3 und so weiter vor mir. Und ich so, ach, so geil war das ja mal, um Gottes
so Willen. So geile Character-Moments,
also,
das ist einfach so.
Also ich hatte allein diese Szene mit Jamie in der Badewanne, weißt du?
Die habe ich mir auch gerade angeschaut, ciao, für 15 Minuten für mein Video.
Ja, ja. Und was viele ja auch zu Recht, wo so diese Probleme anfingen bei Game of Thrones, war, als sie diese Episoden gekürzt haben, das Pacing wurde dafür zwar besser, aber man hat so ein bisschen auf diese Detailverliebtheit und dieses gut konstruierte, ja, da hat man ein bisschen drauf scheißen müssen und es war nicht, hat nicht mehr alles so gut zusammengepasst von halt, wieso bist du jetzt schon hier, wie kommt denn das und das und das. Es war, früher war das wie so ein zwei russischen Meistern beim Schachspiel zuzugucken, wo jeder einzelne Schritt locker eine 5-minütige Denkpause erstmal hat, damit das alles Sinn ergibt, ja, und möge der Beste gewinnen. Das war so Game of Thrones. Und in der ersten Season von House of the Dragon, da zurückzukommen, das Pacing war zwar ein bisschen wie so in Season 7 bei Game of Thrones, lag aber an den extrem vielen Zeitsprüngen. Und ich finde, das war was Geiles, weil du wurdest immer reingeworfen und als Zuschauer warst du immer, okay, wie sind jetzt eigentlich die Charakterdynamiken? Weil es ist ein Jahr vergangen. Das heißt, das, was ihr angedeutet habt, hat sich das noch weiterentwickelt? Wurde da zurückgerudert? Gab es neue Konflikte in der Zwischenzeit? Wo stehen wir? Wo steht Corlys? Wo steht Daemon? Wo steht Viserys? Und so weiter. Das war so richtig geil. Ich finde, das hat der Serie auch so eine krass eigene Identität gegeben, die notwendig war, um nicht nur zu sagen, es ist halt ein Game of Thrones Spin-off / Prequel. Es war eine ganz spannende Idee, die ich super, erst recht, wenn du überlegst, das basiert ja auf so einem Chronikenbuch, es basiert ja wie auf so einem fiktiven Geschichtsbuch anstatt auf einem Roman. So, und ich fand das mega, dass du dann diese kleinen Aspekte siehst, was ist wirklich passiert, konnte man dann ja auch so ein bisschen künstlerische Freiheit bewahren, weil in Chroniken, einem Geschichtsbuch, siehst du nicht die genauen Dialoge, siehst du nicht die genauen Beweggründe. Und ich finde das geil. Und Season 2 hat so toll angefangen. Ich fand die ersten 4 Episoden, ich so, yes, baby, House of the Dragon is back. Mega super. Da gab es diesen wortwörtlichen Höhepunkt. Und danach hat sich das angefühlt, als wenn so ein super Formel-1-Racer, der durchrast und jede Kurve perfekt kriegt, einfach die Handbremse anzieht und sagt, und jetzt mache ich einen Boxenstopp, weil ich Durst habe. Und das Wort, das du benutzt hast, regressiert, besser kann man es nicht beschreiben, weil, das hast du ja selber gesagt, dass sich die zweite Season regressiert angefühlt hat, so im Kreis gedreht und auch zurückgerudert mit vielem. Besser kann man es nicht beschreiben, weil die haben jetzt nicht irgendwie Entscheidungen getroffen, die so extrem hanebüchen waren. Die haben jetzt nicht Character Assassinations begangen oder sonst was, was vielen Leuten zurzeit so aufstößt in Serien, die sie lieben und sie dann nicht wiedererkennen. Aber im Kreis drehen, das ist wirklich so krass der Stichpunkt von Season 2 und es hat mich halt richtig geärgert, weil du guckst dir Rhaenyra an, Season 1 Finale, sie guckt in die Kamera und du weißt, nächste Season, shit's gonna be real. Ich höre richtig Martin Lawrence in Bad Boys 2, shit just got real. Weißt du, so, obwohl es ja nicht mal gewollt war, dass ihr kleiner Luke da gegessen wird, aber du weißt, jetzt ist vorbei. Jetzt, und es gibt keinen Viserys mehr. Es gibt nicht mehr diese eine Person, die probiert alle zu einen. Der Papa, der alle am Tisch haben will. Und dafür guckt halt Ende von Season 2 Rhaenyra in die Kamera und sagt, aber jetzt ist Shit wirklich real. So.
Ja, das ist eine der großen Stärken, die du gerade noch mal erwähnst, Viserys, diese Vermenschlichung. Weil wenn du Viserys aus diesen Chroniken nimmst, ist das ein dick beleibter Targaryen, der einfach nur ein Lebemann war. Und hier hast du einen komplett anderen Einblick in ihn, sowohl in seine negativen Seiten, also ich sag nur seine Frau, überhaupt die Heirat mit Alicent. Ich krieg, jedes Mal wird mir schlecht, wenn ich sehe, wie die zwei, also wie die zwei die Nacht zusammen verbringen. Also Viserys hat ja eine ganz große Schattenseite oder so ein Blindspot, dass er ja nicht erkennt, was Leute wirklich wollen und wie sie ihn wirklich denken. Gleichzeitig ist er aber ein herzensguter Typ, der doch irgendwo nur das Beste will, auch wenn er zu sehr dummen Entscheidungen führt. Und das ist so viel weiter als diese Chroniken. Man muss dazu sagen, bei der zweiten Staffel haben sich Ryan Condal und George R. R. Martin auch sehr entfremdet. Trotzdem spielen beide Staffeln sehr damit, was steht in diesen Chroniken und was ist wohl die wirkliche Wahrheit, was passiert ist. Und auch wenn George R. R. Martin nicht mehr so damit einverstanden ist, was Ryan Condal für Entscheidungen trifft, es sind zumindest interessante Entscheidungen da. Weil selbst, dass Alicent im Ende der zweiten Staffel auf Rhaenyra zugeht und auf einmal ein bisschen Sympathien wieder für die Greens zurückholt, weil eigentlich wirkte das relativ klar verteilt. Okay, die Blacks sind die für die Route und die Greens können von mir aus alle brennen. So, ganz so einfach ist es ja eigentlich nicht. Also nicht nur in der echten Welt ist es nicht immer so einfach, sondern es ist auch in diesen Chroniken nicht so einfach, weil die Blacks sind durchaus auch schwierig. Auch Rhaenyra ist sehr schwierig. Und jetzt auch die dritte Staffel versucht das ganz langsam in Richtung also ganz langsam zu shiften wieder, dieses Bild. Und ich bin gespannt, ob ihnen das gelingen wird oder nicht. Auf jeden Fall ist es eine spannende Ausgangssituation. Also ich bin auch mittlerweile sehr abgeholt von dieser ersten Folge. Du wirktest auch sehr abgeholt im Kino,
absolut,
ne?
Absolut, absolut. Also ich hatte halt trotzdem die Schwierigkeit, dass diese 2 Jahre lange Pause drin war. Und man muss halt sagen, generell diese Westeros Epics, ob Game of Thrones oder ob House of the Dragon, gerade in den früheren Staffeln Game of Thrones, es passiert ja extrem viel. Also wenn du eine Folge Game of Thrones in Staffel 3 verpasst hast, bist du raus. Bist du, weil es passiert halt so viel. Neue Allianzen und so weiter und so fort. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um wieder reinzukommen, weil wir werden halt wirklich in dieses Schlachtszenario reingeworfen, das, wie du schon sehr passend sagst, das bessere Ende gewesen wäre für Season 2, um so einen Abschluss zu führen. Aber es ist so nach dem Motto, ich muss mich jetzt daran erinnern, was alles genau nochmal zu dieser Schlacht jetzt, dass es so eskaliert, geführt hat. Und ich muss mich nochmal ganz genau erinnern, auf welcher Seite wer steht. Und das bei Figuren, die teilweise schon 3-mal die Allianz gewechselt haben. So. Und neue, die noch dazugebracht wurden und so weiter und so fort. Und Sidequests und so weiter. Also es war ein bisschen schwer, trotzdem es hat geholfen, dass wir ein gefühlt 3-minütiges Previously on House of the Dragon gehabt hatten. Ich war so dankbar dafür. Ich so, stimmt, daran erinnere ich mich. Krass, ja, da war ja das. Hat mich aber auch erinnert, ich bin dann ganz dankbar dafür, weil ich war dann auch jemand, der echt enttäuscht war von dem Staffelausgang von Season 2. Aber durch das Previously On habe ich mich auch daran erinnert, was für starke Momente es trotzdem in Season 2 gab. Also das in der Septe, wo Renice dort einfach reinkommt und sagt, come at me, bro. Nee, das war Season 1.
Das ist Season 1, das Ende Season 1.
Stimmt, aber der Kampf mit Rhaenys, wo sie den Drachenreiterin tot stirbt und das Ganze mit Aegon und Aemon, der probiert ihn dann noch tatsächlich am Boden, der den Job zu beenden, den Gott nicht durchgezogen hat.
Und so. Es war sogar im Dragon Pit, deswegen war sie nochmal da mit dem Drachen, ne?
Das war nicht mal die Septe. Das war richtig stark, das nochmal zu sehen. Und ich so, stimmt. Also nicht alles war in Season 2 eine Enttäuschung.
Nee,
also ich würde sagen, diese Season war jetzt sehr ungleich. Die erste Hälfte war Hammer und die zweite Hälfte war im Kreis drehen.
Ja, ja.
Und es gibt genau den Mittelpunkt, wo diese Season so die Höhe erreicht hat. Und das ist diese Konfrontation und was das bedeutet für Aegon, was das für Aemons Rolle bedeutet in der Geschichte. Und du denkst dir, ey, jetzt muss es ja losgehen, aber dann chillt halt. Es waren ja, also auch die Memes, die du ja sogar gereshared hast, diese Memes mit Daemon in Harrenhal und wie der Drache draußen irgendwie chillt und kifft oder so weiter und wartet, wann kommst du endlich raus. Da gab es ja endlos witzige Memes. So.
Ja, aber auf diesem Hügel sterbe ich gerne. Ich fand das ultra unterhaltsam, Dame zu sehen, wie er langsam wahnsinnig wird.
Ich fand's auch, ohne Witz, ich stehe ja auf sowas. Ich mag ja Trippy-Sequenzen. Ich liebe auch die Trippy-Sequenzen in Game of Thrones. Ich mag das, wenn Dany da ihre Visionen kriegt. Ich mag diese ganze Lore um den Three-Eyed Raven, ganz egal, wie enttäuscht ich vom Ausgang davon bin. Aber alles, was davor war, ich liebe den Scheiß, ich lebe dafür. Aber im Gegensatz zu Game of Thrones war ich ab einem gewissen Punkt in der Story so, ich hab's verstanden, etwas, was ich richtig geil fand, ich bin fertig weiterzugehen, komm, bitte irgendwas. Und so habe ich mich nie bei Game of Thrones gefühlt, muss ich dazu sagen, dieses, können wir bitte weitermachen. Das Einzige, was mich genervt hat, war in der letzten Season, wie häufig Kit Harington dazu genötigt war, zu sagen, I don't want it, she's my queen. Also, das war halt schon irgendwann Meme. Ich so, wann immer Kit Harington den Mund aufmacht, ich so, ich weiß, was er sagt. She's my queen and I don't want it. So, das sind die zwei Sätze, oder? Also, es muss ja auch, für einen Schauspieler muss das halt geil sein, weil Game of Thrones hat sehr anspruchsvolle Dialoge, aber den Text kann sich jeder merken. So, Kit Harington, yes, zwei Sätze, die muss ich halt häufig sagen und jedes Mal irgendwie anders. She's my queen, you're my queen, I don't want it, I never wanted it. So. Aber ja, springen wir rein in die Episode, aber bevor wir das tun, weißt du, ich muss halt etwas sagen. Drachen schützen dich in der Welt von Westeros. Was schützt dich im Internet?
Achtung, Werbung. Denn der heutige Werbepartner könnte euch dabei helfen, Serien nicht nur hier in Deutschland, sondern in anderen Ländern zu schauen, ohne dass ihr den Standort wirklich wechseln müsst, nämlich mit NordVPN, euer virtuelles privates Netzwerk. Und wie funktioniert NordVPN? NordVPN verbirgt euren digitalen Fußabdruck. Damit könnt ihr IP-Sperren umgehen und zum Beispiel in anderen Ländern andere Dinge sehen, beziehungsweise ihr könnt von anderen Ländern aus eure Sachen sehen, die ihr sonst nur hier in Deutschland sehen könntet, weil ihr diese IP-Sperren umgeht. Zum Beispiel kostenloses Streaming von der ZDF-Mediathek, um Fußball zu sehen, oder eben Serien, die in anderen Ländern ein bisschen früher starten als hier oder sogar gar nicht gezeigt werden, wie Stand-Up-Shows. Ein gutes Beispiel für mich, Netflix zeigt viele Stand-Up-Sachen nur in den USA und hat keine Lizenz dafür in Deutschland. Aber wenn ihr Netflix in Deutschland benutzt, könnt ihr einfach mit NordVPN eure IP ändern und dann seid ihr virtuell im Standort USA und könnt dann auf euer Netflix-Paket zugreifen in den USA, ohne dass ihr einen neuen Account dafür einrichten müsst. Das ist aber nur eines der vielen Beispiele, wofür man eine VPN-Verbindung gebrauchen kann. Testet es einfach selbst aus mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie über unseren Link in den Shownotes. Dann bekommt ihr mit unserem Gutscheincode Nerd und Kultur sogar auf jeden 2-Jahres-Plan NordVPN 4 Bonusmonate obendrauf. Nur über den Link in den Shownotes oder unseren Gutscheincode Nerd und Kultur und damit Werbung Ende. Wir kommen jetzt rein in House of the Dragon Staffel 3, erste Folge. Das heißt, ab jetzt ist es für alle, die es noch nicht gesehen haben bis hierhin. Also ihr müsst kurz aussteigen, schaut euch die Folge endlich an und kommt dann wieder zurück.
Aber ihr hattet genug Zeit, muss man dazu sagen. Also ihr hattet jetzt echt viel Zeit, die Premiere zu gucken. Ist jetzt über eine Woche.
Eine Woche. Draußen. Nee, nicht über eine Woche.
Fast genau eine Woche.
Bei uns war es eine Woche her.
Ihr hattet 6 Tage.
Wir nehmen Ja, wobei, stimmt. Also wann kommt das raus? Sorry, das ist alles zeitlich so doof. Es kommt ja montags raus, dieser Podcast kommt Sonntag, wir nehmen aber einen Freitag auf, deswegen ist alles, was wir sagen, eh blödsinnig. Hol's gefälligst nach, so wie du endlich mal Night of the Seven Kingdoms nachholen solltest. Ich muss noch eins nachschieben, stimmt. Einer der Gründe, warum ich bei House of the Dragon die erste Folge ein bisschen enttäuscht war, ich habe wirklich diese 4 Screener-Folgen gebraucht, um wirklich komplett wieder reinzukommen. Weil selbst ein Daemon hat ja nur eine Szene in dieser ersten Folge. Und er ist ja einer der unumstritten coolsten oder zumindest interessantesten Charaktere in dieser gesamten Serie und er hat 5 Minuten in dieser Auftaktfolge. Das heißt, mit den anderen Folgen hatte ich wieder sehr viel mehr Fleisch, um reinzukommen. Und der Kontrast von House of the Dragon zu Night of the Seven Kingdoms könnte inszenatorisch und dramaturgisch nicht größer sein. Also abgesehen davon, dass sie beide in Westeros spielen und irgendwie Targaryens immer Unfug machen, ist es komplett und anders, auch weil A Night of the Seven Kingdoms nicht mehrere Parallelhandlungen nebeneinander erzählt, sondern bis auf ganz wenig, ich glaube sogar nur 2 oder 3 Szenen ungefähr, ist es immer aus der Perspektive von Dank erzählt, von dem Ritter. Er ist immer mit im Raum. Und das ist eine komplette Antithese zu Game of Thrones und House of the Dragon, wo du verschiedene Figuren in verschiedenen Situationen hast. Und deswegen musst du erstmal wieder reinkommen und mit denen fühlen. Und das ist bei Dank sehr viel einfacher, als es bei diesen oft sehr, sehr, sehr unsympathischen Figuren ist. Selbst die coolen Figuren sind alles Arschlöcher. Alles. Also auch Daemon. Ich sag nur, denk mal an seine erste Frau zurück, falls ihr das vergessen habt in der ersten Staffel. Und seine Scheidung in Anführungsstrichen. Das sind alles Wichser und die können gerne alle verbrennen. Die Frage ist nur, wie es passiert und ob es besser für die Welt ist. Und das ist halt in The Night of the Seven Kingdoms halt komplett anders. Und deswegen war für mich die Fallhöhe noch mal ein bisschen größer, weil du hast es ja ausgespart, während ich emotional erstmal wieder dort ankommen musste. Aber spätestens nach der ersten Folge, ab der zweiten, war ich emotional wieder drin. Und jetzt im Nachhinein hat mir die erste auch mehr Spaß gemacht. Also, wir gehen in den Spoiler-Part. Fangen wir direkt mit dem Titel an. Ich liebe es ja, Titel zu interpretieren von Folgen. Sowohl bei Game of Thrones als auch bei Night of the Seven Kingdoms, als auch bei House of the Dragon. Und der Titel dieser Folge ist Salt and Sea, Fire and Blood. Was halt deswegen auch cool ist, weil die Chroniken, die du erwähnt hast, auf denen das alles passiert, die heißen Fire and Blood. Weil es geht ja immer um die Targaryens.
Ja, das ist doch das Familienmotto, also das Hausmotto.
Genau. Und jetzt haben wir auf einmal hier auch eine Folge, die zumindest in der zweiten Hälfte sehr zentrisch ist um Corlys und seine Familie herum. Und klar gibt's dort auch Drachenreiter. Wir erinnern uns an seinen Sohn, der mysteriöserweise verstorben ist oder nicht verstorben ist. Oder seine Tochter, die verstorben ist. Aber er ist schon immer der Schiffsherr gewesen, der Maester of Ships. Die Sea Snake. Und deswegen Salt and Sea. Es geht ja auch um seinen Sohn. Das ist einer der Character-Moments eigentlich, dass Alan sich irgendwann entscheidet, für diesen Vater zu kämpfen, statt nur für seinen Captain. Du merkst, er will nicht für seinen Captain gerade kämpfen, sondern kämpft für seinen Vater, auf den er auf einmal sehr stolz ist, weil er gesehen hat, was in der Sea Snake noch so drin ist, außer der Vater, der ihn ignoriert hat sein ganzes Leben lang. Und das ist da auch drin. Gleichzeitig steht aber Fire and Blood im Titel. Weil du kannst diese riesige Schlacht, und das ist die größte Seeschlacht in der Geschichte von Westeros. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Es gab auch andere Schlachten, die aber sehr viel einseitiger oder anders waren. Zum Beispiel war das eine größere Flotte, aber das Meer, also der Sturm hat sie eigentlich geholt. Oder die Drachen haben einfach alles niedergebrannt. Was Verlust angeht an Schiffen und so weiter und so fort, ist das wohl die größte Seeschlacht, die es jemals um Westeros gegeben hat. Und trotzdem konzentrieren sie sich, das ist dramaturgisch sehr clever, um diese Übersicht zu bewahren, konzentrieren sie sich auf zwei Dinge. Der Schiffskampf zwischen dem Flaggschiff der Triarchie und dem Flaggschiff der Blacks, also zwischen Corlys und Admiral Lohar. Und sie konzentrieren sich auf die Drachen, wie sie versuchen, diese Flotte niederzubrennen.
Mhm.
Und das eine ist Fire and Blood und das andere ist eben Salt and Sea. Und deswegen ist das ein ziemlich cleverer Titel, den sich in dem Fall auch der Showrunner und Co-Creator Ryan Condal selbst ausgedacht hat, weil er ist der Autor dieser Folge. Er hat auch das Drehbuch geschrieben. Und zum Regisseur will ich nur kurz sagen, und da muss ich jetzt kurz nochmal nachschauen, wie er heißt, das ist irgendwas mit Lonnie. Dann klingt er, als wäre er auf Schalke geboren. Lonnie Peristere. Das ist seine zweite von 3 Folgen in House of the Dragon. Die dritte, und die dritte ist die 6. Folge dieser Staffel. Und weil er jetzt diese Seeschlacht gemacht hat und weil die erste Folge, die er gemacht hat, in House of Dragons Season 2, diese Drachensamen-Folge ist, in der alle abgefackelt werden, alle Bastarde der Targaryens, also fast alle, bin ich relativ davon überzeugt, dass er anscheinend der Feuerspezialist dieser Staffeln ist. Und deswegen glaube ich, dass seine sechste Episode, also dass die sechste Episode dieser Staffel, seine dritte Episode, dass das vielleicht auch wieder eine Schlacht ist. Hey. Ist jetzt nur eine Vermutung, das ist so ein bisschen, das ist jetzt reine Spekulation. Ich weiß es nicht besser, aber hab das ein bisschen im Auge, dass vielleicht das große nächste Abfackeln in der sechsten Staffel in der sechsten Folge passiert.
Spannend.
Was ich cool fand, was auch jedem direkt im Kino aufgefallen ist, und da war ich mir gar nicht so sicher, ob das Leuten direkt auffällt, ist, dass das Intro wieder leicht abgeändert wurde.
Yep.
Ich meine, klar ändern sich immer die Bilder und wir haben den großen Sprung gehabt zu den Blutlinien der ersten Staffel hin zu den Stickereien wie bei Helena in der zweiten Staffel, weil die ja ein bisschen die Zukunft zeigen und vor allem Sachen, die schon passiert sind. So Recap-mäßig, eigentlich auch viel geiler als diese Blutlinien. Aber die ersten zwei Staffeln haben einfach 1:1 das Thema von Ramin Djawadi benutzt. 1:1, null verändert. Und das hat mich schon immer getriggert, weil ich dachte, das ist so eine geile Melodie, aber mach doch mal eine coole Variante davon, einfach auch, weil es eine andere Serie ist. Zack, dritte Staffel haben es endlich gemacht. Sie haben richtig viel Drums drunter gelegt. Und ich würde es nennen Kriegstrommeln. Es ist wirklich, als würden sie zum Marsch trommeln.
Ja.
Und jetzt ziehen alle in den Krieg. Und deswegen ist das direkt so ein geiler Einstieg, wenn die Trommeln reinhauen.
Ja.
Und dann Matt Smith auftaucht und die ganzen Namen, Emma Darcy. Und dann denke ich so, yes, jetzt bin ich voll drin. Als würde das Star Wars Logo reinknallen.
Absolut, absolut. Fand ich auch richtig, richtig geil. Und ohne jetzt einfach nur zu wiederholen, was du gesagt hast. Aber ja, die eine Sache, so sehr ich diesen Score liebe und ich vermisse es, Serien zu haben, die ihn haben, deswegen war ich happy, dass es den gab, finde ich es geil, dass es eine kleine Abänderung gibt und sie auch dazu passt. Und ich finde es halt auch geil, dass die Opening-Sequenz sich auch dazu entschieden hat, nicht einfach nur King's Landing zu zeigen und Katakomben mit Blut, um uns zu zeigen, ey, Targaryens Herrschaft wurde beschmiert mit Blut oder der Weg zum Thron wurde halt befleckt mit Blut, sondern dass wir jetzt halt immer diesen Stickteppich haben, der die Chroniken illustriert und wann immer irgendein großes Event in der Historie der Targaryens passiert, wird es hinzugefügt. Ich meine, das hat man ja damals direkt gehabt nach der Blood and Cheese Nummer mit dem Kind. Das wurde hinzugefügt und ja, ich bin mir ziemlich sicher, am Ende dieser Episode, also Rhaenys Tod ist jetzt auch raufgestickt übrigens schon, das hat man auch gesehen. Ich bin sehr gespannt, was man so noch Neues sehen wird in den Chroniken, die sich ja wirklich vor unseren Augen entfalten. Und dass das dann quasi Teil der Opening Credits wird, finde ich einen sehr geilen Einfall. Das sorgt halt auch dazu, nicht, dass ich überspringe sowieso nie das Intro. Also das kann ich nicht. Das habe ich. Ich habe bei Game of Thrones nicht ein einziges Mal das Intro übersprungen. Es geht nicht. Ich bin da. Es gibt so ein paar Intros, die überspringst du einfach nicht. So, es geht. Also ich kann Buffy und Angel nicht überspringen, weil die Opening Songs zu geil sind. Ja. Es gab eine Serie, sie heißt DuckTales. Ich war nie der größte DuckTales Fan. Oh. Ich habe aber als Kind das Intro über alles geliebt. Das heißt, ich habe die Serie fast nur für das Intro geguckt. Okay? Und hier ist es halt auch der Fall. Jetzt wird man sogar dafür belohnt, dass man dran bleibt, dass man sieht, ah, okay, stimmt, so hat sich das entwickelt. Und ich wette, zum Schluss werden wir diesen Teppich haben, der uns zeigt, und das sind die blutigen Chroniken der Targaryens und das ist alles passiert und der Tanz der Drachen, der hat wirklich Westeros ins Chaos gejagt und Chaos ist tatsächlich ein ziemlich guter Stichpunkt für diese Episode.
Ja, also
es gibt eine Wildcard. Es gibt nämlich eine Wildcard.
Ach so, ja, ja.
Es gibt eine krasse Wildcard hier, weil es ist ja immer diese Frage, kann man einen Drachen wirklich kontrollieren? Und die Frage, kann man einen Targaryen wirklich kontrollieren? Das geht ja so ein bisschen Hand in Hand. Die Götter werfen eine Münze und halten den Atem an, wenn ein Targaryen geboren wird. Und ich glaube, das Gleiche tun sie, wenn ein Drache geboren wird. Und ich finde, auf metaphorischer Ebene passt es ziemlich gut in dieses Storytelling. Obwohl es einen Moment gab, wo ich mir... es ist das lebendig gewordene Meme von I can help. Aber...
Ich habe neulich so einen alten Dad-Joke gehört, den ich so geil finde. Pass auf, die kennst du bestimmt. Ich kannte den Spruch gar nicht und ich kenne eine Menge Handwerkersprüche, okay? Aber der Spruch, wenn du mit anfährst, ist es, als würden zwei wieder loslassen.
Yeah.
Das finde ich sehr gut. Und so ähnlich, also daran erinnert es mich gerade. Wir gehen jetzt nicht chronologisch durch, das wird für später nochmal sehr wichtig, auch wenn die Person, von der du gerade geredet hast, die allererste Szene, glaube ich, nach den Credits sogar.
Ja, yeah, hat sie auch, Raina.
Aber das, was sie das passiert, und das zeigt auch so schön, dass das eigentlich für die Doppelfolge des Finales gedacht war, spiegelt ja das Finale der ersten Folge. Und deswegen müssten wir da mehr rein. Deswegen würde ich das ein bisschen nach hinten schieben. Und lass uns so
ich will
nicht
aber
unbedingt chronologisch die Storystränge aufteilen.
Ich will nur ganz kurz, bevor wir über wir schieben den Rainer-Plot nach hinten, fair, aber eine Sache würde ich jetzt schon sagen. Und zwar, egal wie man zu diesem Plot steht, und es hat ja sehr viel mit Chaos und Wildcard und auch Memeability zu tun, trotz allem und der ernsten Thematik. Die Schauspielerin ist unglaublich. Ich muss sagen, unglaublich, weil sie spielt fast nur mit sich selbst. Und was man in ihren Augen sieht, ist echte Angst. Ist echte Angst. Und ich konnte den Kackstift spüren, den sie in ihre Hose gelassen hat, wann immer sie in der Nähe von Schiebstealer war, obwohl es ihr Drache ist. Diese Gesichtsausdrücke sind Masterclass in Acting. Will ich einfach nur direkt sagen.
Ja, man muss ja dazu sagen, sie hat ja deswegen Angst, weil es eben nicht ihr Drache ist, aber sie möchte gern, dass es ihr Drache ist. Interessant. Ich hätte dazu mehr zu sagen, aber das zahlt leider schon auf die nächsten Folgen ein. Aber egal, wir reden bei den Drachenreiter nochmal drüber. Ich hab einen extra Punkt gemacht, Drachenreiter. Aber lass uns doch anfangen mit, und damit fängt die Serie noch nicht mal an. Also ich glaube, sie fängt an mit, also die Folge an. Die fängt an mit Sheepstealer, die fängt an mit Rhaenyra, die begeistert ist von Alicents Plan. Aber lass uns einsteigen mit Alicent und Aemond. Überhaupt alles, was da so in der Red Keep und so passiert. Ich mag da auch übrigens die Lichtstimmung sehr gerne. Und die allerersten Szenen sind alle, bis auf diese Sheepstealer-Szene, weil die auch einfach ganz woanders spielt, aber die anderen Szenen sind alle in Morgenlicht getaucht. Auch dieser Kriegsrat von Rhaenyra. Also es ist ein ganz großes Thema von der Inszenierung, dass am Anfang der Folge geht die Sonne auf und ganz am Ende der Folge, als jemand im Wasser treibt, geht die Sonne gerade unter am Horizont. Also es ist wirklich, diese eine Folge ist ein Tag, was ich total geil finde von der Idee her. Und weil der Tag ja beginnt der Red Keep-Moment damit, dass Orwell wach wird, weil die Tür aufgerissen wird. Also Maester Orwell sitzt da und schläft noch, also liegt da und schläft noch. Und es ist so ein bisschen, als würden wir selbst, ne, die jetzt 2 Jahre kein House of the Dragon gesehen haben, aus dieser Trance so wachgerüttelt von Aemond, der gerade in diesen Raum reinkommt. Und du siehst sein Gesicht auch gefühlt eine Minute lang nicht scharf, sondern er ist schon hinter ihm und hält ihm das Schwert an die Kehle oder an den Nacken. Und du siehst immer noch Aemond nicht, bis es in so eine Nahaufnahme endlich irgendwann übergeht. Ich glaube, das ist sogar kurz bevor er Lo ablässt, weil er merkt, okay, Orwell hat wirklich nichts damit zu tun, dass Aegon verschwunden ist.
Absolut, ja.
Das ist cool inszeniert.
Da muss ich allerdings auch sagen, Aemond, der wird eine immer interessantere Figur und der ist auch so ein düsteres Spiegelbild zu Daemon Targaryen. Also, dabei ist Daemon ja schon selber düster. Aber Aemond, ich mag so krass, was sie mit der Figur machen. Ich liebe den Schauspieler, ich liebe die Ikonografie mit dem One-Eyed Willy-Look. Und übrigens, wissen Leute überhaupt noch, woher eigentlich der Begriff One-Eyed Willy kommt?
Also ich weiß es. Hier die Dingsbums, die Goonies.
Ja, Goonies, ja. Glaub, weil irgendjemand hat mir unterstellt, Eve, hör doch mal auf mit deinen Penis-Jokes. Und ich so, oh. Oh, okay, das kann man so auch deuten, aber das war gar nicht meine Absicht.
Ich assoziiere es auch zuerst damit. Also wenn jemand sagt One-Eyed Willy, brauche ich auch eine Sekunde, um an die Goonies zu denken.
Und ja, ich denke halt an Pirat und er sieht halt aus wie ein Pirat.
Kann es sein, dass irgendeine R-Rated-Comedy One-Eyed Willy gesagt hat
und
das deswegen immer denke?
Ja, Deadpool.
Es war wirklich Deadpool?
In Deadpool 2 hat er das zu Cable gesagt. Was halt doppelt lustig ist, weil Josh Brolin in den Goonies mitspielt.
Oh, stimmt.
Ein
geiler Joke.
Ja. Diese Eröffnungsszene, wo Aemond einfach, ich mag es, dass diese Season uns quasi direkt wie du gesagt hast, nicht nur rausrüttelt, sondern sagt, die Charaktere haben auch keine Zeit mehr für den Nonsens. So, weißt du, so, ihr habt lange gewartet und wurdet ungeduldig, aber es ging den Figuren genauso. Und ich glaube, genau deswegen haben wir auch genau auf die Art und Weise angefangen, weil diese Szene hat Leuten wie mir, die wirklich ein bisschen raus waren und nicht mehr wussten, hä, was ist gerade los, warum wird gerade irgendein Typ auf die Knie geworfen und ihm wird ein Schwert an die Kehle gehalten. Als er dann direkt nach Aegon fragt, ich so, stimmt, ja, wow, okay, ich bin wieder da, ich verstehe alles. Und genauso macht man das auch, genauso etabliert man wieder direkt Charaktermotivation, indem man einfach Show, don't tell. Weißt du, mega gut, mega gut. Und Aemon ist eine Wucht. Ich fand ja, Aegon war der Scene-Stealer in der zweiten Hälfte von Season 1 von House of the Dragon, als er dann auf dem Thron saß und eigentlich so krass nicht dafür geeignet war. Und Aemon, Hammer.
Ja, absolut. Du hast recht, ne? Man wird dann wieder so reingeworfen. Ich würde jede Wette eingehen, wenn das in Wirklichkeit noch in der zweiten Staffel gewesen wäre, wären diese ganzen Eröffnungssequenzen auch ein bisschen anders gewesen.
Ja.
Weniger so, es ist ja Exposition, ohne Exposition zu sein. Und das ist auch sehr cool daran. Was ich ja auch liebe, ist, wenn Szenen gespiegelt sind. Also das ist ja immer kein Zufall, wenn Kameras genauso aufgestellt werden, wenn die Einstellungsgrößen genau gleich sind, Leute genau das Gleiche tun und wenn die Positionen nur ein bisschen vertauscht sind. Und Alicent, die ja zurückkommt, weil sie gerade bei Rhaenyra war, die zurück in die Red Keep kommt und als erstes in den Thronsaal bestellt wird. Und das ist ja schon so, Moment mal, warum Thronsaal? Ich soll mit Aemon sprechen, warum im Thronsaal? Das ist schon so, oh, wir etablieren, dass er sich jetzt als König sieht. So, stärker kannst du es nicht machen als mit dem Thronsaal. Und ich liebe es, dass diese Szene 1:1 von den Einstellungsgrößen her widerspiegelt, was in der allerersten Folge House of the Dragon passiert ist. Rhaenyra kommt in die Red Keep, ihr Onkel ist da, sie besucht ihren Onkel und ihr Onkel, Daemon, sitzt halt auf diesem Thron und wartet auf sie. Und Aemond will ja so verzweifelt Daemon sein und er sitzt dann genau da. Und die Situation ist ja auch deswegen so aufgeladen, weil Daemon wollte damals, jetzt ja nicht mehr nach dem Ende der zweiten Staffel, aber wollte damals unbedingt mal irgendwann der König werden.
Ja.
So, und er hatte drauf gesetzt, dass sein fragiler Bruder irgendwann den Löffel abgibt und er wird's dann, weil er hatte ja zu dem Zeitpunkt keine Kinder und so weiter. Und Daemon wollte das und er wollte nicht nur das, er wollte Rhaenyra. Das war ab der allerersten Folge kein Geheimnis. Er begehrt seine eigene Nichte. Und jetzt kommt Alicent rein, die Kameraeinstellungen sind fast 1:1 dasselbe, schneid das in meinem Video gerade so zusammen. Und Alicent sieht ihren Sohn, der unbedingt König sein will, sich jetzt auch gerade behauptet, dass sein Bruder ja quasi abgedankt hat, er ist jetzt der König. Und zweitens, er begehrt ja in Wirklichkeit seine Mutter. Also etwas, was ist eher schon fast schon Foreshadowing-mäßig, weil das später ja bei dem großen Kuss, der auch im Kino für viel Entsetzen sorgte, nochmal so richtig aufgegriffen wird. Aber ich glaube auch, weil viele sich nicht erinnern, was in der zweiten Staffel passiert ist, ne?
Ja, einmal, dass er ins Bordell gegangen ist und sich eine rausgesucht hat, die aussah wie seine Mutter. Aber ich glaube, die Reaktion im Kino hast du falsch gedeutet. Ich glaube, Leute waren nicht überrascht. Ich glaube, Leute haben reagiert auf die Reaktion von Alicent, weil ihre Augen, wie riesig die wurden, das war halt Kinogold. Ich muss sagen, weißt du, woran
ich glaube, beides ist richtig. Es kommt auf die Leute an. Es gibt ja die das schon eher so erkannt haben, schon vorher. Und es gibt, glaube ich, es gab wirklich sehr viele, die das völlig vergessen haben, dass der seine Mutter begehrt. Weil diese Prostituierte hat er sich ja nicht einmal ausgesucht. Das war seine langjährige Geliebte, die er nur verstoßen hat, weil Aegon davon erfahren hat und sich dafür beömmelt über ihn.
Ja, weißt du, woran mich das Ganze trotzdem auch noch erinnert hat? Und zwar die Mutter, die in den Thronraum geht und ja eigentlich so in der Lage ist, ihre Söhne zu manipulieren auf dem Thron und so weiter. Mhm. Das war für mich sehr Cersei und Joffrey. Also klar, die Dynamik ist anders, aber die Mutter kommt rein, eigentlich mit dem Gedanken, sie denkt ja, Aegon sitzt auf dem Thron und denkt, das kriege ich schon hin. Und Cersei hat ja auch ihren Antichrist-Sohn unterschätzt und dachte, wenn der auf dem Thron sitzt, den kann ich ja schon kontrollieren. Und da gibt es ja auch die Szenen, wo sie reingeht und sagt, ja, Ned Stark, Verräter und so weiter und so fort. Aber wir bringen den ja nicht um. Und er doch, bring me his head. Und einfach diese Dynamik, Das, it was at this point she knew she had fucked up. Und das war bei Alison genauso. Sie sagt es ja wortwörtlich später. Sie sagt ja, Aemond is gonna be harder to control than Aegon.
Ja.
Und diese Realisierung hat für mich einen krassen Spiegel dargestellt zwischen Cersei. Und für Cersei sollte sich die Geschichte ja zweimal wiederholen. Sie hatte Joffrey auf dem Thron, dachte, sie kann ihn kontrollieren, war nicht möglich. Dann hatte sie Tommen auf dem Thron und dachte, aber das ist jetzt ein Kinderspiel. Nee, weil der wird zu gut von anderen kontrolliert. So, und ich finde auch in der Art und Weise, wie diese zwei Targaryen-Brüder herrschen, sehe ich tatsächlich, natürlich nicht eins zu eins, weil es wäre billig, aber ich sehe da auch ein Spiegel zu Tommen und Joffrey. Und zwar, der eine ist absolut unqualifiziert, weil der eigentlich gar nichts drauf hat, was ihn zu einem König macht. Das ist so Nichtsnutz. Und es war Aegon hier, dem alle gesagt haben, du bist so toll, du bist so toll. Hier, nimm mal das Schwert in die Hand und sag mal, du bist König und so weiter. Dabei ist es überhaupt nicht sein Ding. Und bei Tommen war es genauso. Der war halt noch da von den Lannisters, den gab's halt noch. Und der andere ist halt ein durch und durch triebener Sadist, der immer noch begleitet ist von so einer Rechtschaffenheit, das gehört mir, das ist der Anspruch, ich bin das. Und das ist so, Aemond ist ein bisschen drin. Also ich sehe da so eine kleine Parallele.
Es gibt noch eine Einzigartigkeit in dieser Power-Dynamik, die finde ich interessant. Die hab ich erst gar nicht so
recht?
Ja, ja, an für sich schon. Also das gibt es her, auf jeden Fall. Und es unterscheidet sie im richtigen Moment. Eben Cersei entgleitet das immer alles. Es gibt eine Sache, die hätte ich selber nicht gesehen, wenn es die Schauspieler nicht selber erklärt hätten. Das fand ich cool. Und zwar diese Power-Dynamik, die wir da sehen, die ergibt sich auch daraus, dass Alicent ja Aemond versucht zu manipulieren.
Ja.
Und dieses Manipulieren geht bei ihr darüber, dass sie ihm auf einmal zuspricht, sie liebt ihn, sie will, dass es ihm gut geht, dass er auf diesem Thron sitzt und so weiter. Und er muss jetzt das Richtige tun, damit ihm nichts passiert und so weiter und so fort. Ne? Sie sagt ihm gerade Dinge, die er noch nie gehört hat von ihr. Und wenn ihr diesen ersten Dialog zwischen den beiden, also diesen Dialog nicht im Thronsaal, sondern vor diesem Kamin, bevor sie stehen, als sie noch sitzen, wenn ihr Aemond dann in die Augen seht oder in das Auge seht, dann seht ihr ja, dass er sie auch ein bisschen durchschaut. Also er ahnt, dass da was nicht stimmt. Und der Schauspieler hat das so erklärt, er merkt schon, dass da was nicht in Ordnung ist und dass sie ihn gerade versucht zu manipulieren. Aber andererseits hat er all diese Dinge noch nie von ihr gehört. Und er braucht sie gerade mehr als je zuvor. Und deswegen, wie würde man eigentlich sagen, plays along with it. Also er macht da jetzt mit und nutzt die Situation aus. Sie lässt diesen Kuss zu, obwohl sie so schockiert ist und ihr schon fast eine Träne aus dem Auge kommt währenddessen. Sie lässt es zu, weil sie es tun muss, um ihn zu manipulieren, damit er tut, was sie will. Und er macht es, weil er weiß, dass sie gerade es zulassen muss. Und das ist so eine Doppel-Creepy-Power-Dynamik, die ich in der Form, glaube ich, noch nicht gesehen habe bei House of the Dragon oder bei Game of Thrones. Es gibt vielleicht das ein oder andere Beispiel, das man ranziehen kann, aber auch gerade mit, trotz all dieser Inzest-Geschichten, ist das so eine neue Stufe von Inzest-Geschichte, die ich noch nicht gesehen habe.
Ja, absolut.
Du hast deinen Bruder schon erwähnt.
Ja, Aegon.
Hier machen sie etwas, woran ich nie gedacht habe bei House of the Dragon, was aber wirklich dringend notwendig war. Game of Thrones glänzt in den Subplots immer damit, dass sie einen geilen Roadtrip haben. Und zwar immer mit Leuten, die gegensätzlich nicht sein könnten, wie in einem Buddy-Movie, die sich zusammenraufen müssen und deswegen werden beide zu besseren Menschen. Genau. Arya und der Hound.
Brienne und Jaime.
Ron und Jaime. Du findest immer ein Duo, das zusammen unterwegs ist. Ygritte und Jon Snow. Könntest du auch schon nehmen. So, also du hast immer wieder einen Subplot, der sich über die komplette Staffel zieht in Game of Thrones, der ein Buddy-Movie ist und der deswegen auch lustig ist, natürlich auch dramatische Momente hat, die Figuren weiterbringt und auf einmal ist jemand wie Jaime nicht mehr das größte Arschloch der gesamten Serie. Und das denkt man doch nicht nach der ersten fucking Folge, als er das Kind aus dem Fenster schubst. Zwei Staffeln später ist er einer eurer Lieblingscharaktere in der gesamten Serie. Das ist die große Magie von Game of Thrones, weil du ihn besser kennengelernt hast in einer Buddy-Movie-Konstellation. Und was sie jetzt zum ersten Mal machen, nach drei Staffeln House of the Dragon, sie machen diesen Roadtrip, sie machen eine Buddy-Movie-Konstellation und es sind die most unlikely und most unlikable Charaktere, die man sich vorstellen kann. Nämlich Fußfetischist Laris Strong und der verrückte quasi Joffrey Aegon der Zweite. Und ich bin aber intrigued, wie man sagen würde im Englischen. Also ich bin gehuckt. Ich fände nichts Deutsches ein, mein Gott, mein Denglisch.
Ich muss sagen.
Angetan bin ich.
Ich muss sagen. Ich finde es irgendwie cool, trotzdem diese Figur in ein neues Licht oder zumindest in einer neuen Dynamik zu sehen. Es war für mich aber gerade noch an der Grenze, bevor es mir ein bisschen zu viel wurde mit dem Dialog, als sie da angehalten, wo im Grunde genommen mussten sie rechts ranfahren und es gab so, ja, also euer Rücklicht ist kaputt. Ich schreibe euch hier noch eine Verwarnung. Im Grunde genommen war es das, ja, wo sie von den Forces von Rhaenyra angehalten werden. Und jedes Mal, wenn sie befragt werden und Aegon sagt nö und Larys sagt doch, war es mir, und er, ach, for fuck's sake, im Grunde genommen, war mir das schon ein bisschen zu viel. Aber ich bin viel mehr gespannt, wo uns das hinführt, weil Aegon müsste ja jetzt zu Rhaenyras Forces gebracht werden, ganz klar. Du weißt es, ich will es nicht wissen.
Ich werde es
revealen. Ich finde es cool, weil sie würde ihm gegenüber Gnade walten lassen, aber wenn wir dann schauen, wo wir enden zum Ende dieser Episode, wie ist sie dann gegenüber ihm gestimmt und gibt sie ihm viel Schuld? Auf der anderen Seite, was hat sie ihm angetan, ohne es zu wollen? Was hat Daemon ihm angetan, im Grunde genommen? Aber sie kriegt ja auch die Schuld für A Son for a Son.
Ja, ich meine, also ich werde natürlich gar nicht spoilern, aber ich sag auch, wenn ihr bei Game of Thrones genau aufgepasst habt, bei Game of Thrones wohlgemerkt, nicht bei House of Dragon, dann wisst ihr, dass die zwei, also wie die zwei am Ende zueinander stehen. Mhm. Also Aegon und Rhaenyra. So viel nur dazu, wenn ihr bei Game of Thrones aufgepasst habt. Hier ist es so, was ich interessant finde, das macht diese Szene, die haben ja nur diese eine Szene, glaube ich, ja genau, in dieser ersten Folge, wird ganz klar, was glaube ich, was ich nur glaube, was ich nicht bestätigen kann, der Character-Arc von Aegon jetzt sein wird für diese dritte Staffel. Nämlich, dass er lernt, was es bedeutet, nicht einfach ein König zu sein, sondern jemand Einfaches aus dem Volk.
Mhm.
Also anderen Leuten hilflos ausgeliefert sein. Er war bisher nur Aemond hilflos ausgeliefert und ist deswegen geflohen. Jetzt machen Leute nicht mehr das, was er sagt. Nicht mal Laris Strong macht, was er sagt. Niemand macht, was er sagt. Das ist natürlich comichaft billig ein bisschen, dass er so dämlich ist. Also auch mit seinen Haaren. Ne? Es ist ja sowas in Game of Thrones, das wissen wir schon länger. Es gibt Targaryens, die rasieren sich die Haare weg, damit niemand sieht, dass sie Targaryens sind. Das ist in den Büchern so, das ist in Serien so. Aber oder selbst eine Arya, damit sie nicht als Mädchen erkannt wird, sondern unbehelligt als Junge durchs Land reisen kann, schneidet sie sich die Haare ab. Aber Aegon ist halt der Dümmste von allen und er kennt es nicht anders.
Aber es ist in Character. Ich muss sagen, es ist in Character, weil was du nicht vergessen darfst, Arya Stark hatte eine sehr vorsichtige und vernünftige Erziehung der Starks. Die Starks haben sie auf sehr viel vorbereitet. Die Starks haben generell ihre Kids, die haben sogar Theon, der ja quasi deren Sklave war, aber so erzogen wurde wie ein Sohn, gut großgezogen mit sehr viel Vorsicht und Obacht und sonst was, ja. Aegon ist ein gepamperter Affe, der sich wahrscheinlich selber nicht mal den Arsch abwischen kann. So, und so wurde er uns auch dargestellt. Und das passiert halt, wenn du jemanden, der nie was kann, nie was konnte, ein Schwert in die Hand gibst, sagst, du bist der Auserwählte. Ich weiß noch, dass er das doch gar nicht sein wollte. Man hat doch zwei Leute nach ihm geschickt, die ihn überhaupt jagen. Wo ist er? Er versteckt sich gerade irgendwo. Und dann, nee, du kommst in die Kutsche. Dann sagt er, ja, ihr wolltet doch eh nicht, dass ich das... Doch, du, das Schicksal will es. Und wenn du so einem Menschen lange genug einredest, dass er das Geilste auf der Welt ist, das macht was mit einem. Und bis dato waren ja diese Targaryen Kids, gerade die von Alicent, verwöhnte Blagen. Absolut verwöhnte Blagen. Das heißt, für mich ist das schon in Character, muss ich sagen.
Ja, das natürlich. Aber es ist trotzdem so Comic Relief offensichtlich.
Ich bin aber gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie die Dynamik noch sein wird zwischen ihm und Aemon. Und wie das sein wird. Sollten die sich nochmal wieder. Das interessiert mich richtig dolle. Weil der Typ wurde konditioniert, Rhaenyra über alles zu hassen. Ja. Der Typ wird auch ewig Rhaenyra die Schuld geben an dem, was Daemon zu verantworten hat mit seinem Sohn. Aber er wurde halt auch so, das ist dein Team und es gibt kein Schwarz und Weiß. Dein Team sind die Geilen. Aber Aemon ist der ihm fast die Gurgel durchgeschnitten hat und ihm ja auch gedroht hat. Also er geht ja mittlerweile, weil Aemon weiß, wie schwach Aegon ist, der hat ihm das ja am Sterbebett oder am Krankenbett sogar noch ins Gesicht gesagt. Etwas, was er davor noch so heimlich hatte, so, Kristen Cole sieht mich gerade, ich habe mich nur gekratzt. So, aber weißt du, dazu habe ich eine Geschichte, mein Bruder. Das passt eigentlich ziemlich gut. Als ich ein Baby war, war mein Bruder krass eifersüchtig auf mich. Ich kann nicht fassen, dass ich das jetzt gerade im Podcast sage, aber ist scheißegal. Und ich war halt Baby und er war 3. Und meine Mutter ist irgendwann ins Kinderzimmer reingekommen und der hat ein Kissen genommen und es auf mein Gesicht gedrückt, ne, obwohl ich ein Baby war. Ja. Und meine Mutter, was machst du da? Und er, ich dachte, er friert. So, ja. Und er war eifersüchtig. Aber ich dachte, er friert, hat er schon mit 3 gesagt, will ich nur sagen, ja. Und so ähnlich ist ja Aemon. So, ich dachte, er braucht noch eine Decke mehr. Ja, ist so sehr verbrannt. Mm.
Das war jetzt gerade eine düstere Game of Thrones-Geschichte.
Ja, ich weiß, oder?
Ja, es wird nur noch das, wie weißt du noch, was Pedro Pascals Red Viper über Cersei erzählt hat, wie sie Tyrion im Babybett gequält hat?
Yeah.
Weil sie da schon als Kind nicht ausstehen konnte. Daran hat es mich gerade ein bisschen erinnert. Aber du wurdest ja nicht gefoltert. Gut, dass er das Kissen nicht so festgedrückt hat, weil dann können wir jetzt über Rhaenyra weiterreden und ihren Kriegsrat, die ja, also ich finde, hier sieht man schon etwas, was ein bisschen merkwürdig ist, also ein bisschen merkwürdig anmutet. Nach diesem Besuch von Alicent, Rhaenyra macht so für mich eine 180-Grad-Drehung. Also sie ist jetzt auf einmal so fast schon blind vor Euphorie, also enthusiastisch geradezu. So habe ich sie in der gesamten Serie, glaube ich, noch nie gesehen. Und gleichzeitig wird sie durch das Einsperren durch Jace, wird sie nochmal komplett an dieses andere Ende des Spektrums gepusht. Und wenn du dann auf die Musik auch noch achtest, dieses ein ganz verzerrtes Geigenspiel dann immer in ihren Close-Ups auf einmal, da merkst du, dass die Serie jetzt anfängt zu erzählen, dass Rhaenyra an all dem zerbrechen könnte, so wie ihr jetzt ihre eigenen Leute, also wie sie ihren eigenen Leuten nicht vertrauen kann, von der Queen's Guard bis zum Council, die sie nicht rausholen, ihrem eigenen Sohn nicht, dass sie so unglaublich isoliert gerade ist. Das ist jetzt so anscheinend die Richtung, in die sie jetzt gerade pushen, und zwar extrem.
Mhm. Ja.
Oder wie würdest du das interpretieren?
Absolut, absolut. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen, Rhaenyra ist auch so sozialisiert worden. Das ist so ein bisschen krass. Sie hat ihren Vater gehabt, der sie krass geliebt hat, aber im Gesamten wurde ihr immer gesagt, das kannst du nicht und das kannst du auch nicht aufgrund deines Geschlechtes. Und deswegen würde ich nie jemand ernst nehmen auf dem Thron und so weiter. Das ist ja so ihre Wunde, das ist so ihr Komplex. Und in der Episode spürt sie das noch so viel mehr als im ganzen Verlauf der Serie bis dato, würde ich sagen. Weil dass Daemon sie da nicht sehen wollte, liegt nicht daran, dass sie eine Frau ist, sondern liegt daran, dass Daemon sich selber darauf die ganze Zeit gesehen hat. Aber sie wird ja hier quasi von ihren Untergebenen und ihren Kindern auf eine Art und Weise behandelt, wie sie nicht behandelt würde, wenn sie ein König wäre und keine Königin.
Und du merkst auch, dass Kinder sind, möchte ich nur dazu sagen, weil Jace, also erstens, also es ist auch sehr plot-convenient, dass die Queen's Guard dieser Logik folgt. Also, wie hieß das, Sir Laurent, glaube ich, dass er wirklich sagt, okay, du hast einen Punkt, ich verliere jetzt meinen Kopf, indem ich hier stehen bleibe und nicht diese Tür aufmache.
Ja, aber vielleicht, wer weiß, wie geprägt diese Gesellschaft halt noch ist, und ein Targaryen hat noch nie so eine richtige Frau auf dem Thron, und die sind zwar den Greens nicht treu, aber wenn der Sohn der de facto Queen in the North Version für die Targaryens sowas sagt und sagt, ja, sie ist gerade crazy, ja, ich glaub dir das, so nach dem Motto,
Das ich kann er ja glauben, aber es kostet dir den Kopf. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich
also selbst wenn du der festen Überzeugung bist, es ist schlecht, Rhaenyra jetzt da rauszulassen, sie könnte dabei sterben, ist es so, also ist er wirklich an dem Punkt, wo er sagt, nee, ich will auf gar keinen Fall, dass ihr irgendetwas passiert, dann soll lieber ihr unerfahrener Sohn mit seinem viel kleineren Drachen losfliegen und ich mache diese Tür jetzt nicht auf und das ist das Letzte, was ich jemals in meinem Leben tun werde. Ich sag nicht mal, dass es so ist, also weil ich jetzt die anderen Folgen gesehen habe oder so.
Der
ich sag, das ist
tot.
Die Situation hier. Das ist die Situation
tot.
Hier.
Der ist fucking tot, aus allen Gründen. Er ist recht, wenn man guckt, wo das doch hingeführt hat. Wenn das zumindest woanders hingeführt hätte, wenn das Endresultat...
Oh, ja.
Also der ist so, der ja.
Aber da will ich auch dazu sagen, Jace hat ja nicht nur recht, ne? Also klar, also Rhaenyra hätte sich eine Gefahr begeben, aber Jace ist ein Kind. Also ein junger Erwachsener zumindest, ne? Und er hat einen jungen Drachen. Er hat noch nie eine Schlacht gesehen. Und Rhaenyra hat einen großen, erfahrenen Drachen, den sie seit 20, 30, 40, nee, ich weiß nicht mehr, wie alt sie gerade ist, aber den sie halt seit Jahrzehnten fliegt. Und mit dem sie schon ganz, also viele Leute eingeschüchtert hat. Mhm. Und der sogar viele Soldaten gewöhnt ist. Ich weiß gar nicht, ob er Schlachten gesehen hat, das weiß ich gar nicht mehr. Aber Jaehaerys ist ja an einem völlig anderen Punkt in seinem Leben und dass er sich auch wieder mit so einer komischen Euphorie Baelor gegenüber im Recht wähnt, das jetzt so zu machen und er macht das jetzt. Puh, das ist ganz schön blöd, muss ich sagen. Also der jüngere Bruder Luke war nicht so drauf. Der hat einfach nur seine Mission gemacht, die ihm die Mutter aufgetragen hat. War natürlich auch, ich meine, das war halt, da ging es auch um Symbolkraft, dass der Drache rüberfliegt, damit die Baratheons sehen, sie meinen es ernst.
Aber
also,
da war schon Vega und ich bleib dabei, diese Sequenz kommt aus einem fucking Horrorfilm. Es blitzt und du siehst diese Silhouette und ich wäre als Luke dann schon direkt zurückgefahren, als ich die Silhouette von dem anderen Drachen gesehen. Tschüss, Nip, Mom, wir sind zu spät. Fuck it, ich gehe da gar nicht erst rein. Warum auch? So, nope. Ja.
Ja, und Emmet ist ja auch noch so gruselig einfach. Also wie er ihn auch angesehen hat einfach. In dem Moment, als er in diesen Saal damals reingegangen
Aber das ist das Ding, ich hätte den Saal gar nicht betreten, weil er ist gelandet und das Erste, was er sieht, ist wie bei Jurassic Park, die Silhouette von Vega schon draußen stehen. Ich so, nope, ich gehe da nicht rein. Der hat schon seinen Hammer hier geparkt. Tschüss, Mami, ich bin zu spät, sorry. So, also das hätte ich gemacht, sag ich ganz ehrlich. So, nope.
Ich glaube, es war schon richtig reinzugehen, aber die Situation nicht so eskalieren lassen. Das wäre wichtig gewesen. Aber er ist halt ein Kind. Er konnte es nicht besser. Aemond ist ja auch noch quasi ein Kind. Er konnte es auch nicht besser. Und dann passiert sowas. Und das liebe ich ja. Daran, dass es eigentlich ein Unfall ist und die Chroniken berichten das ja ganz anders. George R. Martin ist aber, er hat ganz großer Teil der ersten Staffel gewesen. Das heißt, das ist jetzt erstmal quasi die Wahrheit, was wirklich passiert ist, dieses No Vermax. Und Aemond wird das nie jemandem erzählen, deswegen wird das nie jemand anderes erfahren. Wir als Zuschauer sind aber allwissender. Wir als Zuschauer sehen das No Vermax. Wir wissen, dass das, was Viserys gesagt hat, stimmt. Ha?
Das war ein Unfall, das wissen wir.
Ja, genau, wir wissen das. Und eigentlich ist es ja das, was Viserys immer vorhergesagt hat. Er hat immer gesagt, die Kontrolle über Drachen ist eine Illusion. Mhm. Und das sagte er als jemand, der Belarion the Dread noch selber geritten ist. Er ist den größten Drachen, den es jemals gab, hat Viserys geritten, bevor der gestorben ist. Und er sagt diesen Satz, glaube ich sogar, die Kontrolle über Drachen ist eine Illusion, während er vor diesem Schädel steht. Vor diesem riesigen Schädel. Und wenn er das nicht weiß, wer weiß das denn dann?
Aber es ist ja sogar eine Metapher, und es ist eine Metapher, die sich die Serie durchzieht. Es stimmt, es ist wortwörtlich zu nehmen, dass du die Drachen nicht kontrollieren kannst, aber es ist auch metaphorisch zu sehen, dass du Targaryens nicht kontrollieren kannst.
Ja.
Also, wenn wir eine Sache über die wissen, nicht nur bei Game of Thrones, wo es ziemlich schlecht geschrieben ist gegen Ende, aber hier auch, wo es gut geschrieben ist, du kannst sie nicht kontrollieren. Du bist nicht in charge bei Targaryens. Und Alicent ist gerade auch nicht in charge bei ihren Kiddies. Muss aber hier ganz kurz eine kleine Kritik üben. Muss ich wirklich. Und zwar, ich will es nicht, aber mir ist eine Sache, gerade in dieser Szene, wo Rhaenyra eingesperrt wird in ihrem Gemach, der Dialog. Der Dialog in dieser Episode war mir ein wenig zu modernisiert. Und dafür, dass diese Serie ja doch vor Game of Thrones sogar spielt. Und du hast ja in den späteren Game of Thrones Seasons, das war ja auch sowas, was mich gestört hat, waren ja die Dialoge auch ein bisschen modernisiert. Was ich doof fand. So, es gab so ein paar Momente, wenn Tyrion die Eierwitze raushaut bei Varys, so in Season 8 und so weiter. Oder die Momente, die brüderlichen Momente zwischen Jaime und Tyrion, die waren so, das kann man auch in eurer Sprache machen, weißt du? Und hier dieses 40 Mal Open the fucking door.
Open the fucking door. Und ich meine, es soll zeigen, dass Rhaenyra die Fassung verliert als Königin, aber das klingt sehr modern. Also es klingt irgendwie...
Das war mir zu modern, ja. und es war mir auch zu modern. Das ist das, was mich viel mehr gestört hat an der Szene an sich, wo ich meinte, es grenzt an Parodie, aber es erreicht es nicht, die Parodie, war das mit Larys und Aegon. Der Dialog in der Sequenz war mir auch ein wenig zu modern. Mhm. Und das ist mein wahres Problem. Die Idee, dass es ein bisschen lustig ist, finde ich gar nicht so schlimm. Aber ich finde, der Dialog muss in Kontinuität bleiben. Es kann nicht sein, dass ich, wenn ich das irgendwann mal binge, was ich werde, so einen Sprung habe vom Dialog von Season 2 zu Momenten in Season 3, wo ich sage, oh, passt da bitte mehr auf. Da muss man ein bisschen mehr aufpassen.
Du hast auf jeden Fall einen Punkt. Aber ich, egal wie man jetzt die letzte Staffel von Game of Thrones findet, ich finde es schon auch wichtig zu sagen, eine Grundaussage von Game of Thrones und auch von House of the Dragon, du hast es jetzt auf die Targaryen gemünzt, auf Targaryens gemünzt. Ich glaube, es ist schon eine Grundaussage von George R. R. Martin selbst, dass dieses Unkontrollierbare, wer eigentlich am Ende auf dem Thron sitzt, ne? Und wenn es am Ende nur durch die Blutlinie ist, du kannst den perfekten König da draufsetzen, der alles perfekt regiert, sein Sohn wird's verhunzen. Und wenn nicht der Sohn, dann der Sohn vom Sohn. Yeah. Und wenn es das nicht ist, dann ist die anderen Söhne sich darum streiten, wer auf dem Thron sitzt. Also ich glaube schon, dass eine Grundaussage von George R. R. Martin ist, dass von einem Thron regiert werden, früher oder später immer beschissen ist.
Ja, yeah, es geht ja auch um Macht und Macht korrumpiert.
Ja, ja. Und jetzt haben wir ja so viel Vergleich gemacht mit dem No Vermax und dieses No Sheep Stealer. Also Rhaenyra spiegelt das ja. Und ich finde generell, dass dieses Finale, Fire and Blood, wirklich auch wieder dieses Finale der ersten Staffel spiegelt. Also die Drachen machen Dinge, die sie nicht tun sollten. Und deswegen stirbt jeweils ein Sohn von Rhaenyra. Und eigentlich stirbt am Ende der ersten Staffel ein Sohn von Rhaenyra und am Ende der zweiten Staffel stirbt eigentlich ein Sohn von Rhaenyra. Jetzt stirbt er halt am Anfang der dritten. Aber diesen Spiegel hatten sie von Anfang an so eingeplant und das finde ich eigentlich ganz cool.
Das hätte ich auch krass gefunden, ja. Aber hat mich schon schockiert. Erstens, ich weiß nicht warum, es macht mich jedes Mal traurig, wenn ich Drachen sterben sehe in dieser Serie.
Ja, ja klar.
Ich finde, das sind solche prächtigen, wundervollen Tiere. Und allein als sein Drache häufig harponiert wurde und so fast untergegangen ist, ich so, er hat es geschafft. Und ich so, okay, der geht unter und der Junge ist fast so nach dem Motto, ich gehe mit meinem Drachen unter, okay, fuck it, ich befreie mich da gerade. Und ich so, ein Pfeil, okay, der ist nächste Woche schwer voll. Zweit, okay, ihr wollt sicher gehen, dass jeder, aber auch der Letzte gecheckt hat, nope, no quick fix, der Junge ist fucking tot, der ist ein Shish-Kebab. Und das sind diese Game-of-Thrones-Momente, wo ich sage, konsequent, richtig konsequent. Wenn ihr killt, dann geht ihr sicher.
Das ist auch totaler Red Wedding-Style, weil
absolut.
Sowohl Robb Stark als auch Jace hören nicht auf die Mutter. Sie hören nicht auf die Mutter. Also Catelyn hat ja auch schon gesagt, sie traut Walter Frey nicht und das ist eine schlechte Idee. Und so war es dann auch. Du hast diese Armbrustbolzen. Es ist ja auch wirklich, es ist nicht nur ein Pfeil. Ich glaube, der erste ist ein Pfeil. Das letzte ist, glaube ich, ein Armbrustbolzen. Ich glaube, es ist ein bisschen durchmischt. Vielleicht sind sogar nur Armbrustbolzen. Aber der letzte ist auf jeden Fall ein Armbrustbolzen, der ihn durchbohrt. Und die Serie kokettiert ja auch sehr damit. Also auch für die Buchkenner. Weil zum Beispiel, es gibt einen wichtigen Dialog zwischen Jace und Baylor in der zweiten Staffel.
Ja.
Und da übt Baylor gerade mit einer Armbrust. Und er kommt in die Szene rein und sie zielt auch noch in seine Richtung. Also die Kamera zeigt es auch so, als würde sie auf ihn zielen. Und dann ist es den Buchkennern schon sofort so, ja, Armbrust, da war doch was. Also ich glaube, im Prinzip schießen die ihn da runter im Buch.
Aber anders. Mir ist gerade noch was aufgefallen. Weißt du, dass ich diese Episodenbesprechung begonnen habe mit Chaos und du meintest ja Chaos und da habe ich kurz den Drachen angesprochen, den Sheep Stealer. Aber es ist mehr als das. Die ganze Episode ist mehr Chaos als, also wenn du dir hier Lohar anguckst, es ist auch eine Wildcard. Sie wurde rekrutiert von hier Lannister aus Halloween 2018.
Thailand.
Er ist für mich immer noch der Podcaster aus Halloween 2018.
Ich habe den nicht gesehen.
Er spielt, es ist ein guter Halloween-Film.
Weißt du, dass er drei Rollen spielt in dieser Welt von Westeros?
Er spielt die Zwillinge und?
Er spielt die Zwillinge und er spielt diesen Knappen in der ersten Staffel Game of Thrones, der umgebracht wird bei diesem Ritterturnier, weil er in Wirklichkeit Lord Arryn vergiftet hat. Das ist er. Er ist sehr gut darin, so eitle Typen zu spielen. Du erinnerst dich vielleicht, die rechte Hand von Ned Stark wollte, dass der zu Ned Stark geht, weil der ja mit ihm reden will. Und er behandelt ihn dann ganz so herablassend, so nach dem Motto, Sie sind Sir? Nicht Sir, okay, aber ich bin ein Sir, ich bin ein Knight und ich rede nur mit Rittern. So nach dem Motto war das. Also er ist prädestinierter Schauspieler dafür, hochnäsige Arschlöcher zu spielen. Und deswegen hat er das dreimal gemacht in House of the Dragon.
Ja, aber ich kenne den aus Halloween 2018, was ja wirklich ein gutes Sequel ist zu den Halloween-Filmen. Da wurden ja alle ignoriert und das ist das wahre Sequel. Und der wurde ja so prominent gefeatured im Trailer. Da ist ja derjenige, der sagt, I don't believe in the Boogeyman. Und sie, you should. Ja. Und er hat ja hier diese Lohar rekrutiert und hat mit ihr Schlammcatchen gemacht in Season Finale der letzten Season. Ich glaube, es war Season Finale.
Ja.
Und als ich sie gesehen habe, musste ich an das It's Always Sunny in Philadelphia-Meme denken, wo Charlie schreit, Wildcard, woo! Weil genau das war sie aus dem Riesen. Scheiß auf alles. Fick dich. Ich will einfach Corliss. Aber es war offensichtlich, also da muss ich halt auch sagen, du bist echt für Lannister, bist du ganz schön blöde. So, sowas traue ich einem Stark zu, aber keinem Lannister. Starks sind so treu doof. Und Lannister sind, die sehen das Schlechte in Menschen.
Das Ding ist, die Lannisters, an die wir denken, wenn wir an Lannisters denken, also auch diese ruchlosen Lannisters, die Lannisters, die sich dieses Lied verdient haben, The Reigns of Castamere, ne?
Ja.
Das sind die erst seit Tywin Lannister. Tywin Lannister hat dieses Haus erst zu dem gemacht, was es jetzt ist. Sein Vater hat es auch irgendwie runtergewirtschaftet. Also all das, Reigns of Castamere und all das, hat alles nur mit Tywin Lannister und was nach ihm kommt zu tun. Und die davor sind halt diese eitlen Deppen, die sich auf ihr Gold berufen, auf ihre Goldminen. Und ich meine, im Nachhinein wissen wir ja sogar, dass Tywin Lannister nicht mal noch Gold hatte. Er hat damit gespielt, dass alle denken, er hat viel Gold. Also das ist ja nochmal eine Ebene weiter als Thailand und Jason und deswegen ist es auch schnell mit ihnen vorbei. Ich muss nur dazu sagen, für Buchkenner, Thailand im Buch überlebt er. Im Buch überlebt er den ganzen Tanz der Drachen und hier macht die Serie recht klar Schluss. Okay, wir haben jetzt genug mit euch erzählt, finde ich. Also ich wüsste jetzt auch nichts anderes, dann kann man das ruhig sagen, dass es im Buch anders ist. Ist ja auch wurscht, da gibt es genug Abweichungen. Ich mag aber die Symbolik auch hier, ne? Also wir sehen ja, als zu dieser Schlacht übergeblendet wird, bei der Daemon noch so im Morgengrauen die letzten Leute abschlachtet, da sieht man als allerersten Shot, wie ein Löwe geköpft wird.
Ja. Und ey, Chips aus Sons of Anarchy represent hier als Roderick Dustin. Die Starks kommen zur Hilfe, weil gerade in dem Moment, als Daemon ja eigentlich so siegreich war. Über die Truppen ist ja eine weitere Armada zu sehen, die sich ihnen langsam nähert und die denken sich, oh fuck, also wenn das unser letzter Stand ist, dann ist er das und dann kommen da die Starks raus.
Ja.
Und angeführt von Chips aus Sons of Anarchy, was ich ganz cool finde, dass man den gecastet hat als Stark, ist für mich eventuell sogar Metacasting, weil wer Sons of Anarchy geguckt hat, Chips ist der Einzige, der nicht intrigant ist, der ist so richtig treue Seele. Er steht zu seinem Wort und das ist so eine Stark-Eigenschaft. Weißt du, die Starks...
Aber er ist ja kein Stark, ne? Also er ist Haus Dustin.
Ja,
muss man jetzt dazu sagen.
Ja,
er führt die Winterwölfe an, die sind im Dienste der Starks.
Ja, aber er repräsentiert in der Szene das Haus Stark. Und den kennt man auch, er spielt immer Loyalisten. Den kennt man auch als eine der rechten Hände von Yondu in Guardians of the Galaxy 2. Mhm. Da hat er sich geweigert, an der Meuterei gegen ihn teilzunehmen und kriegt da diesen Slow-Motion-Tod, wo er ins Weltall gepustet wird. Das heißt, solche Rollen spielt er häufiger. Den Badass, der aber loyal ist.
Oh, ich weiß nicht. Also ich finde, Tommy Flanagan kenne ich vor allem als Badass, der böser, fieser Killer ist. Also egal, ob ein Smokin' Aces, da ist er zum Beispiel der Typ mit den Masken, dieser fast schon Serienkiller, erinnerst du dich?
Ja, ist zu lange her.
Smokin' Aces. Aber, man kennt ihn zuallererst, ich glaube, seine erste Kinorolle war Braveheart. Da war einer der vielen Schotten.
Ja.
Weil Tommy Flanagan ist ja Schotte, der Schauspieler. Und er ist ein Kultschauspieler.
Er hat ja auch wirklich den Glasgow Smile.
Ja, so nennt man das. Er hatte mal, er war DJ oder sowas, und hatte Platten dabei, ist aus einem Pub raus. Und er wurde überfallen und er wollte seine Musiksammlung nicht hergeben. Die wollten ihm die Platten abnehmen und er wollte das nicht. Und dann gab es eine Messerstecherei deswegen. Und er hat daher diesen Joker-mäßigen Schnitt im Gesicht. Glasgow Smile nennt man das. Und das ist eine sehr tragische Geschichte. Und Freunde von ihm haben ihm dann empfohlen, werd doch Schauspieler. Weil solche Schauspieler brauchen wir. Solche Leute gibt's viel zu wenig. Mach was aus diesem Trait, dass du jetzt diese Schnittwunden hast.
Diese Wunde, diese Narbe wird ins Narrativ von Sons of Anarchy eingebaut, woher er sie hat und dass er sie jemand anderem zurückgeben kann. Also das ist ganz geil, weil er spielt ja auch dort jemanden, der so redet. Mhm. Adkera, you speak of our captain. Das ist mein geliebter Satz aus, den er hat in Guardians of the Galaxy 2. Mhm. Wenn jemand schlecht über Yondu spricht, da bei der Szene, wo dann Stallone auftritt, Adkera, you speak of our captain. Ja, und das gleiche ist ja bei Sons of Jockey Boy. Mhm. I'll follow you through that. Ja.
Der ist auf jeden Fall mega Kult. Es gibt so einen coolen Behind-the-Scenes-Ausschnitt zwischen ihm und Matt Smith. Hm. Weil, also die Szene, in der sie sich auch begegnen und Matt Smith steht neben ihm und ist komplett starstruck. Und er ist so, boah, ich wollte schon immer mit dir arbeiten, Tommy fucking Flanagan. Und er steht so neben ihm und Matt Smith kann es nicht fassen. Das ist so Kult ist Tommy Flanagan. Und deswegen geile Besetzung. Lord Roderick Dustin, genannt Roddy the Ruin.
By the way, Matt Smith, absoluter Sympath, will ich jetzt auch nochmal raushauen. Er sollte mittlerweile Pressetraining geben für zig Celebrities da draußen, die immer wieder Sachen raushauen, die Fans übel aufstoßen. Der hat letztens einen kurzen, auf eine Frage, die ihm einfach auf den roten Teppich gestellt wurde, so sympathisch geantwortet, wie ich finde, also der zeigt etwas, was mir in letzter Zeit manchmal ein bisschen fehlt, und zwar diese extreme Dankbarkeit für Fans, weißt du, egal, ob die etwas mögen oder nicht. Und er hat einfach, ich weiß nicht mehr, wie sehr die Fans irgendwie wichtig sind für Season 3 House of the Dragon, und er nimmt das Mikrofon und sagt, wir haben uns den Arsch abgearbeitet für diese Season und so weiter. Aber eine Sache hatten wir immer im Kopf, und das sind die Fans. Die Fans sind sehr kritisch, die Fans sind sehr speziell, gerade wenn es um George R. R. Martins Werke geht. Aber das ist auch ihr Recht. Und wir nehmen das, wir probieren das Beste draus zu machen. Ob es uns gelingt, das wird nur die Zeit zeigen. Aber wenn es dann im Äther draußen ist, gehört es uns nicht mehr. Es gehört euch. Und ich so, wow, das ist so ein bisschen Demut. Krass. Ja,
aber weißt du, woher das kommt? Weil er halt Dr. Who war. Das Ding ist, er wurde als Dr. Who am Anfang gehasst. Es ist Fakt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Als sie den gesehen haben mit diesem roten Hütchen und dieser Fliege, ne, noch bevor irgendeine Folge ausgestrahlt wurde, wurde er gehasst von dieser Fanbase. Und dazu gibt's auch relativ frische Interviews, wo er ein bisschen davon erzählt, dass die Stand-Up-Comedians im Fernsehen über ihn lustig gemacht haben und so weiter. Und er fühlte sich so angesprochen, weil er guckte es im Fernsehen so, du redest gerade mit mir und über mich, oh Gott. Und er war wirklich total unsicher. Und mittlerweile, und das weiß ich, weil meine Freundin ein riesen Dr. Who-Fan ist, der größte, den man sich vorstellen kann. Matt Smith ist einer der beliebtesten Doktoren aus diesen 60 Jahren Dr. Who-Geschichte. Und der kennt das. Der kennt das Phänomen, dass Fans dich hassen, auch für die Entscheidungen. Und du musst dann auch hinter diesen Entscheidungen stehen oder auch das Beste draus machen und auch ein bisschen mit dem Wind gehen. Aber du musst dir die Zeit nehmen, du musst die Liebe nehmen, du musst die Fans akzeptieren dafür, dass sie da Kritik haben. Und arbeitet damit. Ich finde, so ähnlich ist es dann auch, wirkt es ja auch, wenn er über Morbius redet. Das ist so lustig, wenn er über Morbius redet, ohne seine Kollegen in die Pfanne zu hauen. Ja, und Damon ist halt einer dieser Drachenreiter, der das Publikum einfach an sich zieht. Was ich jetzt interessant finde, ist, wir haben jetzt noch drei andere Drachenreiter, also plus Rhaenyra. Eigentlich sind das ja vier. Man muss auch dazu sagen, im Buch ist es nicht Rhaenyra, die Schiebstieler reitet, und so ist eine Figur, die sie gestrichen haben und durch Rhaenyra ersetzt haben. Darüber werde ich in einer anderen Folgenanalyse sehr ausführlich reden, weil ich mir einen Gast eingeladen habe, der das sehr, sehr, sehr kritisch sieht und das uns dann vielleicht auch gut begründen wird, ob das eine schlechte oder eine gute Entscheidung war. Auf jeden Fall, wo die Unterschiede liegen. Die Drachenreiter, die wir jetzt hier haben, die zusammen auf dieser Isle of Faces, diese Insel der Gesichter, warten und sich wirklich die Beine in den Bauch stehen, ja? Was würdest du sagen?
Ich habe in diesem Podcast im Vorgespräch gesagt, ich habe eine Frage an dich und die findet hier statt. Ich habe eine Frage an dich. Ich habe wirklich eine Verständnisfrage an dich in der Szene, aber red erstmal weiter.
Okay. Also, wir haben Ulf. Ulf, wie hieß denn nochmal? White? Ulf White?
Ich nenne den nur Ulf. Ich finde es toll,
dass der Ulf the White, glaube ich.
Ich finde es toll, dass es Charakter gibt, der dort Ulf heißt. Ich finde das klasse.
Wir haben Ulf, wir haben Hugo, also einfach Hugo. Und wir haben Adam, heißt er, glaube ich. Ne? Der Bruder von Alan, der Sohn von The Sea Snake. Was ist jetzt schon wieder? Du hast schon wieder einen Schlaganfall.
Ich habe keinen Schlaganfall.
Du hast gerade... So, hast du gerade, ich dachte, du wolltest gerade was sagen.
Nö, gar nicht. Okay. Ich freue mich nur, dass der Ulf ist.
Wir haben die drei. Und was ich interessant finde, abseits dieses... dass Ulf offensichtlich für den Comic Relief ist. Obwohl er gerade was sehr Tragisches sagt. Er redet vom Missbrauch, von seinem Leben, wie das verlaufen ist, wie es ist, ohne Vater und ohne Mutter eigentlich aufzuwachsen. Das ist alles so tragisch und gleichzeitig ist er trotzdem der Comic Relief. Ich fand es cool zu sehen, dass es im Kino funktioniert hat, weil ich war mir beim Screener ganz alleine nicht so sicher, ob das noch funktioniert, ob Ulf nicht langsam zu viel wird. Ich finde es aber interessant, dass du diese drei da hast, die da warten auf dieser Insel, die dann ähnliche Beobachtungen machen wie Damon, also diese sehr verrückten Beobachtungen. Und auch mit Alice Rivers, mit dieser Hexe von Harrenhal konfrontiert werden. Dass diese drei langsam beginnen zu hinterfragen, was sie da eigentlich tun. Also nicht nur das Warten, sondern Rhaenyra hat ihnen nur eine Ritterschaft versprochen, keine Burg, gar nichts. Ist zwar irgendwie auch logisch, aber ich denke mir auch so gleichzeitig, Rhaenyra, das sind deine Drachensamen, das sind die Dragon Seeds, die dieses Massaker, das du mitveranstaltet hast, überlebt haben. Du musst doch gucken, dass es denen auch irgendwie gut geht und sie verstehen, was sie da tun. Ich weiß, es sind schwierige Charaktere und es sind nicht deine Kinder, aber die haben gerade drei kriegsentscheidende Drachen. Das sind deine Helden auf deiner Seite. Mit denen gewinnst du den Krieg. Also ich möchte den Bildschirm anschreien, dass man auch diesem bekloppten Ulf ein bisschen mehr entgegenkommt.
Ja, also bei mir war das so, ich finde es cool, dass wir jetzt wieder die Perspektive der Bastarde haben.
Ja.
Das ist sowas, was ein bisschen der Show gefehlt hat, weil du halt die ganze Zeit nur am Königshof bist und Jon Snow war halt der ultimative Underdog. Ich verstehe übrigens auch, dass, da gibt es ja sehr viele unterschiedliche Meinungen. Ich verstehe, dass manche Leute sagen, so eine Figur wie Jon Snow braucht es. In einer Welt von Game of Thrones, wo jeder scheiße ist. Dass du so einen richtig ehrenhaften, schon fantasiemäßigen Goody-Two-Shoes-Charakter hast. Mhm. Ich verstehe auch Leute, die sagen, Jon Snow ist das Langweiligste in ganz Game of Thrones. Ich verstehe auch das, ja, weil der ist immer nur, I have honor, I'm a bastard, I didn't ask for any of this, ja. Lord Commander of the Night Watch. Das Düsterste, was er je gemacht hat, war die Leute zu töten, die ihn getötet haben. So, also, Olli. Ja, und,
also, ist ein bisschen der Dank dieser von Game of Thrones. Aber ohne geht's nicht.
Ja, aber ich find's cool, dass die Bastarde hier, das sind halt wirklich, die Common Folk, so ist halt die reden auch anders, die sind auch ein bisschen frecher, die müssen nicht auf ihre Zunge achten, weil sie werden eh nie Teil des Adels sein und so weiter. Das finde ich irgendwie ganz cool, aber ich habe eine Frage und das ist die Frage, die ich stellen wollte. Und zwar, da habe ich die krassesten Fragezeichen über den Kopf gehabt im Kino bei dieser Episode, aber ich wollte halt auch nicht im Kino Leute unterbrechen und ihre Immersion unterbrechen, deswegen, die sehen, ich weiß, da ist diese Hexe da und es ist ja auch diese Hexe, die Damon da erschienen ist, aber was war das für ein Hirschwesen? Dass da kurz hochgelatscht ist.
Ich hätte immer gesagt, das ist ein Ziegenmensch eigentlich. Aber ich weiß, was es genau ist. Also genau, wie man es genau sagen kann. Die Green Men nennen die sich. Also der Orden der Green Männer auf Deutsch. Das ist eine Abspaltung quasi. Ich vereinfache es jetzt. Ja, Abspaltung der Children of the Forest.
Ja, deswegen, also die Connection hatte ich nicht so. Sind das Children of the Forest?
Es ist quasi eine Abspaltung, weil die sehen ja auch nicht mehr aus wie Kinder, ne? Siehst du ja. Die wurden vor 10.000 Jahren damit beauftragt, diese Insel zu bewachen. Weil diese Insel ist mitten in diesem God's Eye, dieser See oder so. Und das ist eigentlich heiliger Grund. Also vor 10.000 Jahren haben ja die ersten Menschen und die Children of the Forest quasi einen Friedensvertrag geschlossen. Und das hier ist so wie so ein neutraler Boden, der noch von denen bewacht wird. Ich vereinfache es jetzt extrem, auch weil ich es nicht 1000% selber verstehe. Aber in den Kommentaren könnt ihr gerne noch einen Senf dazugeben. Und diese Isle of Faces ist deswegen auch so mysteriös. Was halt vielleicht auch ein bisschen witzig ist, du hast jetzt auf einmal einen Ort, zumindest in dieser Folge für einen einen Moment hast du einen Ort, an dem drei Drachen sind. Mit drei Targaryen-Blutstämmigen. Mit der Hexe. Mit den Green Men. Die Insel ist eh schon komisch. Harrenhal ist verflucht, sagt man ja. Weil jeder in Game of Thrones oder House of the Dragon, der jemals Herrscher von Harrenhal ist, stirbt immer. Und zwar auch grausam. Jeder. So, das ist in Game of Thrones bisher so gewesen und bis jetzt auch in House of the Dragon. Also zum Beispiel der Bruder von Laris Strong wird da ja niedergebrannt von Laris Strong, also der Liebhaber von Rhaenyra. Also als Herr von Harrenhal bist du totgeweiht. Und diese Ansammlung von all diesen drei Dingen heißt ja auch, so viel Magie auf einem Platz hatten wir noch nie. Zumindest nicht in House of the Dragon. Also das ist auch irgendwie lustig.
Das Einzige, was ich mich gefragt habe, weil immer man, das ist ja diese eine Sache, die bei Game of Thrones nie wirklich detailliert erklärt wurde. Also ich weiß, als ich da auf einmal diese, ich wollte die, wie heißen die bei Zelda, Doriki, diese kleinen Zwerge, bei denen Link eigentlich aufgewachsen ist, so ein bisschen, ich sag immer die Hobbits aus Zelda, alle dachten, er ist einer, aber er ist ja aus Hyrule. Und
Hylianer sind, also Link ist ja eigentlich ein Hylianer, also mit diesen spitzen Ohren.
Ist und, aber groß geworden bei den Doriki oder wie die heißen.
Ich weiß nicht mal, wie das Volk heißt, aber das Ort ist das Kokariko-Dorf oder wie das heißt.
Irgendwie so. Naja, auf jeden Fall, du hast da deren Mythologie wurde in der Serie zumindest, Game of Thrones, nie wirklich tief erklärt. Ich weiß noch, als ich dieses allererste Mal gesehen habe, dachte ich mir, what the fuck ist das? Ja, weil die Serie war ja ziemlich geerdet. Ja, es gibt Drachen und es gibt Eiszombies manchmal, aber ansonsten ist es ja eine Politikserie und eine ernste Serie. Und dann haben die ja damals den Night King erschaffen mit, ich weiß nicht mal, wer das war, den die da gefangen gehalten hatten, ehrlich gesagt.
Einer der ersten Menschen.
Ja, und jetzt frage ich mich, wird das nochmal Thema sein? Weil ich will nicht, dass es nochmal Thema wird, weil es erinnert mich einfach zu sehr daran, wie enttäuscht.
Da sind du und so viele ja so enttäuscht davon. Das hat aber auch damit zu tun, mir fällt es schwer, auch darüber zu reden. Nicht nur, weil es nicht der Teil des Lores ist, der mich so sehr interessiert. Es ist auch der Teil des Lores, der vage in den Büchern ist und in der Serie hier und da musste man sich festlegen und trotzdem vage bleiben. Ein Beispiel: Der Night King existiert in den Büchern gar nicht. Der Night King ist ja quasi eine Personifikation der Untoten, damit der Zuschauer, und das ist für eine Serie schon sehr wichtig, ein Feindbild hat. Wenn du das aber machst, wie Benioff und Weiss, also dann eine Personifikation aufbaust, dann kann das aber auch sehr enttäuschend für die Leute sein, wenn nicht Dinge passieren, wie man sie eigentlich aus Film und Fernsehen kennt und erwartet. Das ist dann auch sehr schwierig. So, und da wird auch der sechste Band von George R. Martin keine so viel bessere Antwort haben, weil er eben in eine komplett andere Richtung rennt. Das heißt, du wirst immer mit vielen Fragen zurückbleiben, deswegen ist es müßig, überhaupt darüber zu reden. Und es ist, wie gesagt, auch ein Teil des Lores, den ich selber gerne ausblende, weil ich finde ihn gar nicht so super interessant. Mich interessieren mehr die Häuser und mich interessiert mehr, was die politische Gesamtlage damit anfängt, mit den Sachen, die drum sie herum passieren. Wollen sie sich gegen die Untoten wenden oder nicht? Oder ignorieren sie das, weil es wichtiger ist, wer auf dem Thron sitzt, weißt du? Und das ist dann im Endeffekt das Interessante. Und ich glaube, die werden auch in der Serie, ne, die können noch so oft die Green Men durch den Raum laufen lassen. Die machen das immer nur, wenn Alice Rivers auch in der Nähe ist. Also damit ist es schon fast so, als ob sie jetzt eine Illusion castet oder einfach mit dem Green Man Hand in Hand arbeitet. Das macht ja gar keinen Unterschied. Ich glaube, das wird so vage bleiben. Es ist eine vage Erinnerung daran, dass es in Game of Thrones und eben in House of the Dragon noch mehr gibt als das drumherum.
Jo, okay. Dann lass uns zur Schlacht springen.
Lass uns endlich zur Schlacht springen, die ja auch einen sehr geilen Cut hat übrigens von Rhaenyra, die gegen die Tür hämmert und die Geigen verzerren sich, zack, wieder zu den Kriegstrommeln. Und da hast du diesen langen Establishing-Shot. Ich finde es dramaturgisch super interessant, weil, wie ich am Anfang gesagt habe, es wird zweigeteilt. Du hast eigentlich Salt and Sea und du hast eigentlich Fire and Blood. Deswegen würde ich auch getrennt davon reden. Lass uns bei Salt and Sea anfangen. Cool ist, dass die Schlacht immer wieder in Establishing-Shots in langen, weiten Einstellungen und Kamerafahrten erzählt wird, aber sich dann auf zwei Schiffe konzentriert. Ist so ein bisschen wie weißt du noch, der dritte Fluch der Karibik, als sie ewig über den Plot brauchen, bis diese Armada, Armaden, sagt man Armaden? Das ist
ich glaube Armadas.
Armadas, sich gegenüberstehen.
Armade, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ist egal. Auf jeden Fall stehen die sich ja gegenüber und am Endeffekt ist es doch nur ein Duell zwischen zwei Schiffen. Nur, dass drumherum auch keine Schlacht ist. Also insofern ist House of Dragon noch einen Schritt weiter und verarscht dich nicht ganz so sehr. Ich finde aber das Duell, das sich daraus entwickelt, super geil. Auch weil sie ganz frech aus einem Film klauen, finde ich. Ich finde, das ist 1:1 Jagd auf Roter Oktober mit Sean Connery, als er das U-Boot auch mit seinem alten Seebärwissen und ganz genau, wann man zu welcher Sekunde das Ruder einschlagen muss, dass sich dadurch manövriert und damit eigentlich auch die Gegner abhängt. Nur es ist hier, mündet es natürlich trotzdem in dem Mano a Mano Duell zwischen diesen zwei Schiffen und Lohar und ihm, beziehungsweise Lohar und Alan. Ich fand das auch so, es ist eigentlich schon fast witzig, dass ihr Schiff ja Bitchfist heißt.
Mhm.
Und wenn du mal drauf achtest, im Kampf am Ende schlägt sie auch nur noch mit den Fäusten. Das ist total, also dieses Bitchfist stimmt total. Dann rammt sie ja dieses Schiff und spaltet es ja in zwei. Weißt du noch, wie das Schiff heißt?
Oh,
kleine
Gott.
Randnotiz, die man fast nicht mitkriegt. Sie sagen es schon, aber das Schiff heißt The Queen Who Never Was.
Mm.
Es ist benannt nach seiner verstorbenen Frau und die stürzt ja mit ihrem Drachen ab. Hier Höhepunkt zweite Staffel, wovon du vorhin geredet hast. Dieses The Red Dragon and the Gold heißt die Folge, glaube ich.
Mhm.
Der wird ja auch seines Kopfes entledigt. In der nächsten Folge sieht man ja, dass der Kopf abgetrennt wurde. Und so ähnlich ist es bei diesem Schiff auch. Der Kopf des Schiffes wurde komplett abgetrennt. Und das heißt halt The Queen Who Never Was. Ich mag die Symbolik dahinter. Und ich liebe es ja in Game of Thrones. Du weißt ja noch, eins deiner Lieblingsvideos von mir ist ja die Tote in Game of Thrones erklärt.
Mhm.
Da gibt's ja oft so, Leute sterben, wie sie gemordet haben, ist ein großer Punkt in Game of Thrones.
Ja.
Also jemand, der vergiftet, stirbt durch Gift. Jemand, der Leute an Hunde verfüttert, stirbt durch die Hunde. Diese Dinge passieren die ganze Zeit. Es gibt aber auch so diese Art von Tod, die so gerecht ist, die so sinnbildlich ist. Das, worüber du dich lustig gemacht hast, genauso stirbst du jetzt aber auch. Also nicht so hast du gemordet, sondern ist genau das, was du kritisiert hast. Zum Beispiel, Lohar kritisiert Thailand für diese Rüstung. Ja, und Thailand meint ja, der Trick ist nicht ins Wasser zu fallen und so weiter. Und sie bringt ihn ja auch dann genauso um, indem sie über Bord schubst. Sie stirbt, weil sie keine Rüstung anhat. Sie kämpft mit Alan zwar im Wasser, aber es ist kniehoch, weil es im Schiff selber noch drin ist, wer das gerade untergeht oder gestrandet ist, aufgelaufen ist. Sie kämpft kniehoch im Wasser und kriegt hier in den Hals, hier so die Kehle durchgeschnitten. Aber wenn sie da eine Rüstung gehabt hätte mit diesem leicht grausigen Schutz, den so eine Rüstung hat, wäre das nicht passiert. Und das finde ich so lustig. Das Karma irgendwie.
Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Ja.
Ja.
Und es gab natürlich die helfende Hand. Jetzt können wir ja endlich drüber sprechen. Und zwar über Schiebstealer. Oh Gott.
Ich möchte noch einen Hinweis, bei den Schiffskampf.
Bitte.
Das hat mir Kollege Jochen Redinger erzählt, der demnächst auch hier mal Podcast-Gast sein wird. Der ist ja studierter Historiker. Und der hat gemeint, was er an diesem Schiffskampf so geil findet, und daran würde ja keiner denken, wie realistisch das deswegen ist, dass es so ausgeht, so auf Augenhöhe, weil die Schiffe von Corlys, obwohl sie größer sind und mächtiger, du siehst ja, ne, diese Triarchie hat ja irgendwie so Schiffe aus allen Ecken der Welt, das siehst du ja richtig, ne? Also es ist ja aus Essos, die sind alle kleiner, die haben diese, die sind anders gebaut, auf jeden Fall. Sichtlich anders gebaut, sichtlich anders bemannt. Diese Schiffe sind nicht zu klein, weil bei echten Schlachten im Mittelmeer war es anscheinend so, dass die Venezianer zum Beispiel eine so große Seemacht waren, obwohl sie so wenige Schiffe hatten, weil diese Schiffe sehr viel größer und höher waren. Und wenn die Schiffe eine gewisse Höhe erreicht haben, ist es egal, wenn das andere Schiff in sie reinrammt und sie zu entern versucht, weil sie können sie nicht entern. Die können da nicht hoch. Das war unmöglich. Die Venezianer haben mit 6 Schiffen eine ganze Armada niedergemetzelt. Und die Serienmacher waren hier schlau genug, und du weißt ja, in Game of Thrones war das immer ein großer Kritikpunkt in der 8. Staffel, dass man sich die Schlachten nicht so clever ausgedacht hat und wie sie funktionieren und wie die Leute taktieren. Hier hat man von Anfang an gesagt, die Schiffe von Corlys dürfen nicht zu hoch sein, weil sonst wäre es ja albern, dass sie nur wenn es um die Seeschlacht ginge, verlieren würden gegen die Triarchie. Also da müssen schon die Drachen dazukommen und so weiter. Das sind so kleine Details und da gibt es ja auch fast schon einen Metakommentar, um jetzt überzuleiten auf die Drachen. Etwas, was mich auch irre aufregt in der achten Staffel, ist ja dieses Wegsnipen mit der Ballista von
Danny kind of forgot about the dragons.
Ja, also
nee, Danny kind of forgot about the fleet war der.
Genau. Aber selbst wenn sie es nicht vergessen hätte, das kam ja aus nichts. Und das ist ja wirklich albern, das ist so weit weg. Okay, ne, größere Ballisten als hier und so weiter, aber das ist so quasi die Wundergeheimwaffe von Cersei, was halt irgendwie komisch ist, weil, naja, hier ist es so, und das finde ich eigentlich ganz cool. Wir leben hier in einer Welt in House of the Dragon, 200 Jahre vor Game of Thrones. Das ist eine Welt, die weiß, dass es Drachen gibt. Und diese Drachen sind überall. Und die Mächte, die hier kämpfen gegeneinander, haben Drachen. Natürlich hat jedes Schiff der Triarchie Ballisten an Bord. Du siehst es ja richtig, als die Drachen kommen und sie ihre Ballista rausholt, und es ist auch eine kleinere Ballista, weil sie kleiner ist, hat sie ja diesen Anker dran. Also es ist eine ganz clevere Taktik, was ich viel cooler finde, als einfach nur einen großen Pfeil auf den Drachen zu schießen, ne? Du hörst, und wenn du drauf achtest, du hörst es, die Leute rufen das, Ballisten rausholen. Also ich übersetze es jetzt. Aber du siehst dann auch, wenn du drauf achtest, dass die Schiffe alle anfangen von der Triarchie, ihre Ballisten bereitzustellen, weil sie haben damit gerechnet, dass jeden Moment die Drachen kommen. Das ist wie eine Falle. Und das ist nicht so dieses, wir warten jetzt hier in der Bucht, bis die Drachen kommen und snipen die dann auf 100 Kilometer weg, sondern nee, und damit es überhaupt funktioniert, muss auch Jaehaerys jedes Mal tief genug fliegen. Also immer, wenn er einen Fehler macht, zu tief zu fliegen, fliegen ihm diese Bolzen entgegen. Ich finde das so viel realistischer in einem Fantasy-Setting als das, was mir Game of Thrones in der achten Staffel präsentiert hat. Und da muss ich echt Kudos geben. Und ich muss auch Kudos dafür geben, dass sie ja damit spielen, mit dieser Erwartungshaltung.
Mhm.
Der Vermax wird einmal getroffen, aber zum Glück nicht tödlich. Es verheddert sich da irgendwie in diesem Geschirr von ihm. Und Baelor kommt und befreit ihn.
Mhm.
Und das ist der Moment, wo dann die Buchkenner sagen, oh, machen sie es anders als im Buch? Überlebt er das jetzt? Kann das sein? Also auf einmal ist die Fallhöhe wieder anders. Weil sonst würdest du wissen, der stirbt sowieso.
Ja, ja.
Aber so sitzt du da, auch als Buchkenner, und denkst, okay, ich bin gespannt, wie sie das auflösen. Und gleichzeitig ist es nicht out of the box.
Und somit foltern die dich auch noch viel mehr. Die zeigen, die zeigen dir den Last-Minute-Rettungsmoment und du, oh, Gott sei Dank. Und dann, nein, es wird noch so viel schlimmer. Weil Rhaenyra kann helfen.
Ja, Rhaenyra kommt dazu und macht alles schlimmer. Und das ist halt so die Tragik.
Aber das muss ja auch für sie Folgen haben. Also nicht nur, wie sie sich danach fühlt, sondern auch, wie Leute dann mit ihr umgehen. Also ganz klar, da bin ich sehr gespannt, wie, also verrat es mir natürlich nicht, aber...
Ich kann auch keine absolute Antwort dazu geben, aber...
Aber ja, meine Güte, ich dachte mir auch schon, okay, die haben drei Drachen, das Ding ist gleich... Oh,
vor allem, weil das auch alles vom Buch abweicht, also aber es ist auch so, ist egal.
Aber es war für mich so sehr, ich finde die Folge klasse, ich finde es alles geil, ein bisschen fand ich, war es schon blöd geschrieben, weil jede Szene, die sie da vor diesem Drachen hat, zeigt, der gehorcht nicht. Der gehorcht halt richtig krass nicht.
Also nicht blöd geschrieben, sondern sie ist naiv.
Ja, genau.
Oder
genau.
Sie ist naiv geschrieben.
Ja, genau. Und dann, mit dem gehe ich da jetzt rein. Ich helfe.
Ich kann das ja schon fast verstehen, ne? Weil sie ist ja auch noch jung.
Ja,
und sie ist dann
aber
so übermütig. Und es ist natürlich dumm von ihr, aber Menschen tun dumme Dinge. Also, dass Menschen dumme Dinge tun, ist für mich nicht automatisch Bad Writing.
Ich weiß, aber ich war so, oh Gott. Ich war, als es das erste Mal passiert ist, ich so, habe ich es gerade richtig gesehen? Und das Ding hat die verbündeten Schiffe angezogen. Oh, yeah. Okay, ja, oh, 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 nee. Oh, nein.
Ja.
Ja, ja, und es wurde einfach nur schlimmer. Und schlimmer, sie ist jetzt auch eine Wildcard, zumindest ihr Drache ist eine Wildcard. Aber der sieht halt auch aus wie Drogo, der von Daenerys, findest du nicht?
Drogo, Khal Drogo ist schon noch der Anführer der...
Drogon?
Du meinst Drogon.
Drogon, ja.
Ja, er hat so ein bisschen Ähnlichkeit, aber ich würde das jetzt nicht zu sehr... Er hat dafür ein sehr... Also er braucht auf jeden Fall eine Zahnspange, das kann man festhalten, weil der hat einen sehr hervorstehenden Kiefer. Der hat einen sehr starken Überbiss. Das kann man nur noch operieren. Werden sie wahrscheinlich nicht tun. Ja, aber ich mag es auch hier vielleicht, dass man diesen Charakter der Drachen, das sieht man zwar von Anfang an bei House of the Dragon sehr gut, dass die Drachen sehr unterschiedlich charakterisiert sind, unterschiedlich aussehen. Ich finde, man hat auch hier gerade nochmal in der ersten Folge nochmal richtig gemerkt. Auch man sieht ja da viele Drachen, die man bisher gar nicht oder selten gesehen hat. Und sie sind schon sehr klar voneinander unterscheidbar.
Voll, voll.
Also wie Pokémon.
Ja, also bei Game of Thrones gab es genau 3 Drachen und die sahen fast genau gleich aus. Nur ein bisschen der Farbschimmer. Und auch farblich, fand ich, sahen die immer nur anders aus, wenn man die so richtig bei Tageslicht sieht. Dann konntest du sehen, okay, krass, jetzt sehe ich es, der eine ist grünlich, der eine ist schwarz. Aber wenn die so im Dunkeln andauernd waren, sahen die für mich relativ gleich aus. Hier ist ja jedes Design was ganz anderes.
Es ist ja teilweise das Verhalten. Das liebe ich an Caraxes, heißt er, glaube ich, der Drache von Daemon. Der ist ja mit diesem langen Hals, wirkt er ja wie eine fiese Schlange. Mhm. Und Daemon ist ja eine fiese Schlange. Deswegen ist das so eine geile Charakterisierung. Und ich hab gestern auf Twitter was gelesen. Das ist jetzt nicht von mir. Ich kann leider aber nicht den Credit geben, wer es geschrieben hat, weil ich es nicht mehr weiß. Eine sehr interessante Beobachtung. Und zwar, Caraxes ist, wenn man drauf achtet, Daemon sagt niemals Dracarys zu ihm. Der macht das nicht. Caraxes macht immer gefühlt automatisch das Richtige, was so ein bisschen für das Bonding steht. Und in dieser Folge, ich meine, er ist ja im Vordergrund und schlachtet die letzten Leute der Greens nieder, der Lannisters nieder. Mhm. Und dann kommen schon die Greybeards und so weiter von vorne, ne? Und hinter ihm siehst du den Drachen, wie er wütet eigentlich, ne? Wie er beginnt, Leichen zu verbrennen, wie er auch die letzten umbringt und so weiter. Er macht eigentlich alles, was Daemon auch macht. Oder was Daemon von ihm will. Und niemand muss es ihm sagen. Und er fängt nicht an, die Verbündeten anzuzünden oder so. Das zeigt, wie gut das Bonding zwischen Daemon und seinem Drachen ist im Verhältnis zu allen anderen Figuren in dieser Serie.
Das stimmt.
Nur der Drache ist halt eine fiese Schlange, weil Daemon eine fiese Schlange ist. Und das ist ein schönes Gleichnis, das du mit diesem Drachen transportierst, komplett nonverbal, unscharf im Hintergrund. Das verlangt niemand von dir, dass ein Drache im Hintergrund quasi Daemon charakterisiert, aber sie machen es trotzdem. Und es ist so dieser kleine Extra-Step, den sie machen bei diesen Game of Thrones-Serien, den viele Serien nicht machen. Und das ist geil.
Ja, und damit sind wir durch.
Damit sind wir durch. Und wir reden allerspätestens im Finale nochmal drüber, wir zwei.
Ja.
Das ist dann wieder eine Sonntagsfolge. Oder wir reden in einer der vielen Zusatzfolgen dann nochmal.
Ja, ich denke, ich werde definitiv auch mal reinkommen.
Geilo, melde dich einfach.
Ich weiß, ich habe gerade gelesen, weil da steht Ausblick Episode 2 mit Jochen Redinger.
Ja.
Und ich habe gelesen Jochen Redfinger. Weil ich bin gerade... Ich bin gerade im Westeros-Fieber anscheinend. Nächsten Sonntag geht's dann weiter mit Supergirl. Ich meine Kritik ist eh schon online. Mittlerweile sogar etwas, was ich in meinem Video gesagt habe, was ich nicht machen möchte, aber es dann doch gemacht habe, weil ich so viele Nachrichten gekriegt habe. Heute geht ein Video von... Also Stand heute ist Freitag, geht ein Video von mir online, wo ich darüber spoilerhaft drüber rede.
Ich wollte gerade sagen, machst du Spoiler-Talk. Ah, ja,
ja, aber es ist viel mehr als nur ein Spoiler-Talk zum Film. Da spreche ich nochmal darüber, weil sehr viele haben mich aufgrund meiner gewagten Überschriftsthese so angeschrieben, aber warum gleich das? Warum so, gehst du so weit und so weiter und so fort? Da habe ich das Gefühl, ich glaube, ich muss mich da nochmal erklären. Und dann habe ich mich kleinschlagen lassen nach zig Kommentaren und so weiter. Ich so, okay, ich mach's jetzt, aber es ist nicht das, was ich sonst mache mit Spoiler-Talks. Es ist nochmal so eine richtige Erklärung. Das heißt, Hälfte des Videos geht um das DC, so DC-Stand, was war, was zwischendurch verändert wurde, wo wir jetzt sind und so meine Probleme damit. Und Punkt 2 ist dann rein Supergirl. Und ja, Video ist online, könnt ihr euch angucken. Am Ende sage ich sogar, selbst wenn ihr nicht meiner Meinung seid, ich hoffe, ihr versteht jetzt besser, warum ich gesagt habe, was ich sage.
Darum ich hoffe, ihr schaltet trotzdem nächste Woche ein, wenn ich dann komplett dagegen gehe und Yves und ich eine große Diskussion deswegen haben werden.
Ja.
Ich bin gespannt. Also ich gehe nicht mal komplett dagegen, aber das ist ein ganz anderer Punkt.
Ja, es ist auch, aber darum geht's mir auch nicht. Also sage ich tatsächlich auch am Ende des Videos, mir geht's gar nicht darum, dass Leute mein Video sehen und sagen, ich denke genauso und leckt jetzt den Speichel. Mir geht's darum, dass Leute das sehen und sagen, ich verstehe, warum er denkt, wie er denkt. Das ist alles. Das ist der einzige Anspruch, den ich eigentlich habe an da draußen, dass Leute verstehen, dass ich hoffe, dass ich mich klar und deutlich genug ausgedrückt habe, dass Leute verstehen, warum ich so denke.
Und ich hoffe, du verstehst dann, warum ich an vielen Stellen sehr anders denke.
Oh, ich verstehe dich. Ich kenne ja auch deinen Geschmack und so weiter. Also ich verstehe voll häufig, warum du tickst, wie du tickst. Aber du verstehst ja auch, warum ich ticke, wie ich ticke. Deswegen, das ist ja bei uns nie Streitthema, dass wir einander nicht verstehen. So. Ja.
Das einzige Thema, das wir manchmal haben, ist, bevor wir so einen Podcast aufnehmen, sagen wir sehr oft, wie lange wir es heute machen wollen. Yeah. Und wir haben es geschafft, es tatsächlich mal wieder um eine Stunde zu überziehen, weil wir sind. Deswegen, aber Ja, you're welcome da draußen. Ich glaube, umso länger der Podcast, umso mehr habt ihr davon. Und wir werden ja noch sehr viel über all das reden. Und es gibt einen wichtigen Spruch aus der Game of Thrones Welt, der das eigentlich immer ganz gut zusammenfasst.
Aber vergesst nicht, unseren Merch zu kaufen erstmal, steht hier noch. Aber hier steht noch Merch kaufen. Deswegen, wir sagen es viel zu selten, wir haben coole T-Shirts, da ist der Uwe auch dabei.
Ja, wir können das in Ulf auch umnennen.
Ja, ich wollte es gerade sagen.
Also ich bin der Ulf und ich bin auch dabei.
Ja, dann machen wir Damon, Aegon und der Ulf ist auch dabei. So,
Das ist wirklich eine Idee.
Das ist extrem lustig und das könnte man in sehr vielen Sachen machen. Das könnte man, Supergirl, Krypto und der Lobo ist auch dabei.
Naja, to be fair, die Idee für dieses T-Shirt ist ja, dass man das macht. Also es gibt ja eigentlich Luke, Leia und Han oder irgendwie sowas und es kommt von den Beatles, glaube ich. Ich glaube, es hat mit den Beatles angefangen.
Ja, yeah, aber das könnte man, so viel, einfach diesen nutzlosen Charakter, der einfach nur da ist, so, das könnte man so viele Sachen machen. Hier. Und der Sheep-Stealer ist auch dabei. Ja, alright.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eine wichtige Floskel aus Game of Thrones, die auch beschreibt unseren Dienst an euch mit diesem Podcast, nämlich
Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.